Wir befinden uns ja heute an dem Vorabend des 4.11. und am 4.11.2011, wissen Sie alle, wurde in Eisenach-Streckda hier in Thüringen ein brennendes Wohnmobil aufgefunden, in dem zwei Leichen gefunden wurden. Und wie sich später herausstellte, handelt es sich bei diesen Leichen um Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Vorher hatten Sie in Eisenach eine Bank überfallen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, was Sie am 4.11. an diesem Tag gemacht hat. Ich weiß das noch sehr genau. Erstaunlicherweise gibt es zwei Daten, an die ich mich gut erinnere. Das ist der 9/11. Da weiß ich auch noch genau, was ich gemacht habe. Und es ist blöderweise auch der 4.11.2011. Das hat sich zumindest hier in Thüringen doch, glaube ich, relativ tief eingeprägt und viele wissen, was Sie an diesem Tag gemacht haben. Vielen war auch nicht bewusst, als dieses Wohnmobil in Eisenach brannte, und das hat man auch in Gesprächen mit Journalisten in diesen Tagen mitbekommen, was dort eigentlich genau passierte. Und die Dimension war, glaube ich, den wenigsten tatsächlich bewusst. Wir haben uns heute dazu entschieden, Journalistinnen und Journalisten einzuladen, um nicht nur uns in unserem eigenen Dunstkreis zu bewegen, nämlich die Politikerinnen und Politiker, die versuchen, in den Untersuchungsausschüssen diesen NSU-Komplex aufzuklären oder der Aufklärung näher zu kommen, sondern auch mit Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch zu kommen über den NSU-Komplex und vor allen Dingen einen größeren Blick zu wagen über den Thüringer Tellerrand hinaus. Deswegen begrüße ich ganz herzlich hier rechts neben mir Lena Kampf. Sie begleitet für den Stern den Prozess in München gegen, oder nicht mehr, oder begleitete den Prozess in München gegen Beate Zschäpe und andere. Noch weiter rechts, Andreas Förster, nur räumlich. Freier Journalist und Buchautor aus Berlin mit den thematischen Schwerpunkten Geheimdienste, politischer Extremismus und Terrorismus sowie Zeitgeschichte. Er schreibt für die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau, die Stuttgarter Zeitung und den Freitag und noch diverse andere Medien und beschäftigt sich schon sehr lange in diesem Bereich. Und ganz links von mir sitzt Marc Leber. Er ist Journalist beim SWR in Baden-Württemberg und berichtet dort für das Hörfunkprogramm aus dem Untersuchungsausschuss, NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und dass das geklappt hat. Zu Anfang würde ich hier vorne gerne eine Runde drehen zu der Frage, was unterscheidet die journalistische Arbeit in diesem NSU-Komplex von anderer journalistischer Arbeit, die Sie sonst tun? Und wo sehen Sie auch Ihre Rolle im Gegensatz zu uns beispielsweise, die in diesen Untersuchungsausschüssen sitzen? Welche Grenzen und Möglichkeiten sehen Sie für sich selbst als Journalistinnen und Journalisten? Wo stoßen Sie auch an Grenzen, was Behörden angeht, was Politikerinnen angeht? Das wäre so die Frage, die ich gerne am Anfang stellen würde. Ich würde gerne mit Lena Kampf anfangen.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir saßen hier vor 2 Jahren oder so noch mal, schon mal. Da war es noch ein bisschen gefüllter im Saal, aber ich finde es ja ganz schön, dass immer noch solche Podien organisiert werden. Und ich glaube, das bringt mich auch zu der Frage, was die Arbeit eigentlich unterscheidet als Journalistin. Ich muss dazu sagen, ich kenne eigentlich nichts anderes. Als ich anfing, als Journalistin zu arbeiten, fing ich an, zum NSU zu arbeiten. Und man braucht, glaube ich, einen sehr langen Atem. Also wir sprechen ja mittlerweile von Aufklärungszeiträumen von Jahrzehnten. Und ich freue mich, dass es jetzt einen neuen Untersuchungsausschuss geben wird im Bund. Ich freue mich darüber, dass es hier in Thüringen einen zweiten Untersuchungsausschuss gegeben hat. Das heißt, es gibt ein breites Netzwerk also in Politik, in antifaschistischer Recherche, im Journalismus, in der Zivilgesellschaft, die an diesem Thema weiterarbeitet und da dran bleibt. Als sozusagen junge Journalistin irgendwie gleich zu so einem Thema zu arbeiten, muss ich sagen, es gab schon so Momente im Bundestag-Untersuchungsausschuss, wenn man da auf der Besuchertribüne sitzt, und so ein bisschen eigentlich, ja, einem nichts mehr einfällt, weil man in so tiefe Abgründe guckt. Und das ist schon sehr prägend. Immerhin hat irgendwie ja auch die Auseinandersetzung, das ist ja auch zu einer Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die schon vor 2011 zu diesem Thema gearbeitet haben, die auch nicht zur Aufklärung oder zum Entdecken des NSU beigetragen haben. Also da, wir führen ja auch in, sagen, unter Journalisten auch eine Diskussion darüber, was da eigentlich in den Medien falsch gelaufen ist. Beim Netzwerk Recherche, das ist eine Journalistenveranstaltung, oder ein Journalistenverein, im Sommer darüber diskutiert. Und da ist schon, würde ich auch sagen, ein Unterschied zu merken zwischen, ja, also Journalisten neigen ja nicht zu besonders großer Selbstkritik, sag ich. Also sind nicht besonders kritikfähig oft, weil sie ja immer recht haben. Und ich sehe da schon auch einen Unwillen über, also den gleichen Unwillen oder die Schwierigkeit, über Rassismus zu besprechen, auch in der Mitte der Gesellschaft. Also die gesellschaftliche Diskussion, die so schwerfällig ist, die Behörden, die über den institutionellen Rassismus lange nicht sprechen wollten, das sehe ich eben auch unter Journalisten. Also diesen etwas Unwillen da auch zu sagen, okay, vielleicht, ja, wir waren zu nah dran an den Ermittlungsbehörden. Wir haben sozusagen geschrieben, was die BAO Bosporus irgendwie von sich gegeben hat, was der Geier von sich gegeben hat. Da sind ja so Zitate dann drin, wie bei diesen türkischen Familien, also den Opferfamilien, über die wir ja sprechen, die als Täter behandelt wurden, kriegt man keine Antworten, aber eine Tasse Tee. Also auch rassistische Bilder, die ja durchaus durch die Medien da weitertransportiert wurden. Und das ist eine wichtige Auseinandersetzung auch darüber, wie wir in so einem Feld recherchieren, wie wir darüber schreiben. Ich glaube, da sind wir auch sozusagen unter den Kolleginnen und Kollegen noch nicht an einem Ende angekommen. Und diese Diskussion geht neben der Recherchearbeit ja auch weiter. Also wie wir weiterhin dieses Thema bearbeiten.
Andreas Förster, Sie haben, glaube ich, das behaupte ich jetzt mal, den übergreifendsten Blick aus journalistischer Sicht auf das, was momentan auch in den Untersuchungsausschüssen läuft. Sie sind relativ erfahren, aber würden Sie trotzdem sagen, das unterscheidet sich von der normalen journalistischen Arbeit, die man sonst tut, auch mit Blick auf die Dauer, die Komplexität und Tiefe?
Ja, absolut. Also schon allein natürlich von der Dimension des Verbrechens her. Sowas gab es halt in Deutschland noch nicht. Ich habe die RAF-Zeiten nicht erlebt. Das war natürlich auch eine andere Zeit, eine ganz andere gesellschaftliche Umstände. Aber das, was wir hier erleben, also ich habe, wie gesagt, auch schon öfter über Terrorismus geschrieben. Ich habe mich auch mit dem Thema befasst. Ich habe auch damals sehr viel berichtet über 9/11 nach den Anschlägen. Das hatte ja auch einen Deutschlandbezug, aber trotzdem war die Sache natürlich dennoch irgendwie weit weg. Es war ja die Anschläge sind im Ausland passiert und es waren eben auch Ausländer, die diese Taten begangen haben. Es gab eben diesen Link nach Deutschland, aber das war auch alles. Und hier ist das sozusagen unter unseren Augen, also in unserer Mitte passiert diese Morde und tatsächlich auch unter unseren Augen. Ich kann mich auch erinnern, hatte in den 90er Jahren mich auch schon mit dem Thema Rechtsextremismus befasst, war damals auch schon hier in Thüringen unterwegs, weil das war damals ja so ein Hotspot in den 90er Jahren, was den rechten Extremismus und die Gewalttätigkeit von Rechten anbelangt. Es entwickelte sich ja hier so schnell wie in keinem anderen östlichen Bundesland. Ich habe damals auch schon über den Thüringer Heimatschutz geschrieben und habe dann, als ich in diesen alten Notizen dann, als das hochkam 2011, in die alten Notizen nochmal die rausgeholt habe, bin ich dann auch auf diese Sachen gestoßen. Und das war dann doch schon so ein bisschen so ein Schock, wenn diese Leute plötzlich auftauchen und man jetzt mitbekommt, die haben also solch eine Verbrechensserie begangen und sich an solcher Verbrechensserie schuldig gemacht, dann hat das doch plötzlich eine ganz andere Dimension auch für einen selbst. Ja, also es ist eben nicht nur, dass man davor warnt, also da rennen welche rum, die bewaffnen sich und schießen im Wald rum. Ja, okay, da konnte man ein paar Mal drüber schreiben, aber ich meine, ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, es hat sich ein relativ überschaubarer Kreis an Journalisten all die Jahre hinweg mit dem Thema Rechtsextremismus befasst, weil das war zwar ein Thema, man hat dann auch mal über die NPD geschrieben, als sie dann in die Landtage kamen, aber auch so in den Redaktionen da durchzudringen mit dem Thema, da musste man dann schon immer ein bisschen was bringen, aber das ebbte dann auch immer wieder so ab, weil ich glaube, so wie die gesamte Gesellschaft, haben auch die Medien diese tatsächliche Gefahr, die sich da entwickelte unter unseren Augen, falsch eingeschätzt. Und das ist eigentlich das, worüber wir nachdenken müssen, wir als Journalisten, aber wir auch als Gesellschaft, auch die Politiker, dass dieses Thema eben so ewig nicht wirklich als das erkannt war, was es wirklich war. Und gerade jetzt, muss ich mal sagen, gerade in diesen Tagen jetzt, in diesen Wochen, zeigt sich ja, wie aufmerksam wir sein müssen, weil im Prinzip all das, was jetzt hier abläuft, in Sachsen vor allen Dingen, aber auch in Thüringen, das erinnert natürlich auch an die Zeit, wie sie war, damals Anfang der 90er Jahre. Ja, wir hatten damals auch Politiker, damals kamen die noch von der CDU zum Teil, die offen gehetzt haben gegen Ausländer. Jetzt sind auch wieder Politiker unterwegs, bereiten den Boden und versammeln sich Leute und klatschen, wenn dort rassistische Reden gehalten werden. Das ist wieder, wir sind wieder in so einer Situation und das ist das Wichtige, dass wir jetzt daraus lernen, was sich wirklich entwickeln kann.
Marc Kleber, mich würde ja interessieren, erstens, wie sind Sie in Baden-Württemberg zu dem Thema gekommen? Und wie wird das auch in Baden-Württemberg, also wie nehmen Sie das wahr, wie unterscheidet sich das von dem, was Sie ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen, vor allem in dem Fall, machen, von Ihrer bisherigen Arbeit?
Damit Sie das verstehen, wie sich das unterscheidet, muss ich, glaube ich, ganz kurz skizzieren, was ich ansonsten mache. Ich berichte für die Hörfunkprogramme des SWR über Landespolitik, also über das, was die Landesregierung macht, was im Landtag passiert. Und der NSU ist über den NSU-Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag zu einem meiner Schwerpunktthemen geworden. Dazugekommen bin ich früher und tatsächlich deswegen, weil ich das Gefühl hatte, da ist so viel, das möchte ich gerne verstehen, das ist wichtig. Mordfall Kiesewetter 2007 in Heilbronn, das ist ja der Anknüpfungspunkt, den wir in Baden-Württemberg haben und der auch der zentrale Punkt ist im Untersuchungsausschuss. In der landespolitischen Berichterstattung ist es so, dass wir immer wieder, auch wenn wir viele Themen über einen längeren Zeitraum berichten, immer wieder sehr tagesaktuell berichten. Das heißt, ich kriege eine Meldung oder es geht um eine Sitzung im Landtag, um Themen, die wir einordnen müssen. Ich spreche mit verschiedenen Seiten, ich lese mir die Vorlagen durch, ich komme zu einer Meinung, ich berichte. Und das, was schon angeklungen ist, das stimmt auch für meine Arbeit. Das hier ist im Vergleich zu dem, was ich sonst mache, Berichterstattung über NSU, das Investigativste, was ich mache, das Langfristigste und das sicherlich Kleinteiligste in der Recherche. Ich veranschauliche es damit, ich habe, als ich mich mit dem NSU beschäftigt habe, etwas getan, was ich bei keinem anderen Thema gemacht habe. Ich habe mir eine Tafel kommen lassen, 2 Meter lang, 1,50 Meter hoch und habe die bei mir aufgehängt im Büro. Eine Magnettafel und diese Tafel, da steht in der Mitte, das war der Ausgangspunkt, Michel Kiesewetter, Mordfall 2007. Und dann habe ich angefangen, Verbindungslinien zu dem zu ziehen, was ich wusste über NSU und Bezüge zum Thüringer Heimatschutz, zur Szene auch in Sachsen, Bezüge, die es gibt dann zur Rolle der Behörden, Verfassungsschutz, Landeskriminalamt bei uns. Und diese Tafel wird und wird immer voller. Und das hört nicht auf. Und das ist etwas, was auch ein Merkmal dieser Arbeit ist. Man wird nicht fertig damit. Ich komme insofern an Grenzen, weil ich natürlich im Hauptjob nach wie vor die Landespolitik im Blick behalten muss. Das heißt, ich kann mich nicht jeden Tag hauptamtlich mit dem NSU beschäftigen. Insofern habe ich zeitliche Grenzen und sicher auch Grenzen dessen, dass ich nicht rausgehen kann ins Land und mich direkt vor Ort mit Leuten unterhalten, die sich in der Szene auskennen. Wir haben aber eben einen Ansatz, wo mehrere Redaktionen bei uns auch anpacken. Die Kollegen im Studio in Heilbronn, wo der Mord an Michel Kiesewetter geschah, sind an diesem Thema dran gewesen, auch immer wieder dran. Wir haben eine Redaktion, die heißt Reporter und Recherche. In Baden-Baden sitzt sie. Wir sind ja verteilt über mehrere Standorte. Und in dieser Redaktion gibt es auch Kollegen, die sich mit dem NSU beschäftigen. Holger Schmidt, ein Kollege vom SWR, ist viel in München beim Prozess dabei gewesen und berichtet noch immer darüber. Sie haben vorhin auch gefragt, Frau Hänfling, wo unterscheidet sich das, was die Journalisten können, zu dem, was die Leute im Ausschuss können oder dürfen? Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Sie sind noch näher dran an den Originalquellen. Sie können die Akten studieren. Es gibt vieles im Internet, also auch bei mir gibt es einige Gigabyte an Material auf der Platte. Aber im Grunde reden wir nicht über Gigabyte-Material, sondern über Terabyte. Und insofern, ich höre schon eine Zustimmung hier vorne, und insofern weiß ich, ich habe nie alle Akten, in die ich reinschauen kann. Und umso wichtiger ist der Zugang zu den Quellen und zur Einschätzung. Das heißt, das ist eine Kontaktpflege über lange Zeit, damit ein Vertrauen auch vorhanden ist. Und ich an Einschätzungen und nach Möglichkeit eben an Material komme. Das ist meine Grenze und die Grenze des Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg ist, dass aus bestimmten nicht öffentlichen Sitzungen nicht berichtet werden darf. Die Grenze haben wir nicht. Und die Kollegen zum Beispiel von der Zeitung, von den Stuttgarter Nachrichten, haben das auch schon gemacht. Was übrigens eine Anzeige des baden-württembergischen Innenministeriums gegen Unbekannt nach sich gezogen hat, weil das Innenministerium sich beschwert hat, dass aus einer nicht öffentlichen Sitzung Informationen an die Öffentlichkeit geraten sind. Meine persönliche Meinung dazu ist, es waren Informationen, die es wert waren, an die Öffentlichkeit zu kommen. Und solche Informationen, das ist vielleicht mein abschließender Satz, die allerdings kann auch der Untersuchungsausschuss wieder aufgreifen, wenn sie dann in der Öffentlichkeit sind, und kann dann weitertreiben, Untersuchungen in diese Richtung.
Hätten Sie das jetzt nicht gesagt, hätte ich das noch als Stichwort vielleicht noch reingeworfen. Also das ist eine ganz wichtige Grenze, also wie die Behörden auch da natürlich die Informationsaufarbeitung ja beschneiden. Also erstmal dadurch, dass natürlich die Aufklärer in Anführungszeichen im Innenministerium diejenigen sind, die im erheblichen Maße auch vor 2011 schon sozusagen im BfV, im Innenministerium, im Kanzleramt zum Teil mit verantwortlich waren für das Versagen, ich nenne es jetzt mal einfach mal harmlos Versagen, der Aufklärung und jetzt verantwortlich sind für die Bereitstellung der Akten. Also dass diejenigen im Grunde, die vorher damit zu tun hatten, jetzt die Akten filtern, also das war zumindest im alten Untersuchungsausschuss im Bund so. Das ist natürlich ein erhebliches Problem. Wir haben nicht nur eine Anzeige, wir haben nicht nur diverse sozusagen Ermittlungen wegen Geheimnisverrats im Bund gehabt, sondern ich ganz persönlich habe eine Anzeige wegen Landesverrat auch bekommen, weil ich aus dem Corelli-Bericht, also dem V-Mann Corelli, berichtet habe. Das sind natürlich, also das hat der GBA nicht aufgenommen, das ist im Zusammenhang mit dieser Netzpolitikgeschichte gewesen, aber das sind natürlich auch, gerade wenn ich bin freie Journalistin, also oder Pauschalistin beim NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Rechercheverbund, aber das sind natürlich auch persönliche Risiken, also ohne dass ich mich jetzt besonders eingeschüchtert fühle, aber über die man vorher vielleicht gar nicht so nachdenkt, aber das sind Konsequenzen, mit denen man dann auch leben muss und insbesondere halt besonders viel Achtsamkeit walten lassen muss, wie man mit seinen Quellen umgeht. Und ich glaube, das ist in einem erheblichen Maße, also dass das ein Feld ist, das, wo wir in erheblichem Maße hingucken müssen. Also Einschüchterung von Quellen und Einschüchterung von Journalisten durch, insbesondere durch das BfV, das ist nicht zu unterschätzen.
Marc Weber? Darf ich das noch ergänzen, weil in der Tat die Rolle des Innenministeriums in Baden-Württemberg eine ist, die man nochmal kritisch befragen muss. Es gab 2012, wurde eingesetzt, die Ermittlungsgruppe Umfeld. Das hat der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall eingesetzt von der SPD. Und ich fasse das mal sehr pointiert zusammen. Dieser, zumindest der öffentliche Bericht, der zugänglich ist, kam zu dem Schluss, das Behördenhandeln war eigentlich einwandfrei in der Frage, wie man sich mit dem NSU in Baden-Württemberg auseinandergesetzt hat. Das heißt, da sprach wenig Selbstkritik, also nicht nur bei Journalisten, sondern auch bei den Behörden sehe ich wenig Bereitschaft zur Selbstkritik, zumindest für den Bereich, über den ich berichte. Und wir hatten jetzt vor kurzem den Fall, dass der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler, auch ein SPD-Mann, also ein Parteikollege von Reinhold Gallen, sagen musste, das Landesamt für Verfassungsschutz hat uns Akten nicht gegeben. Und zwar zum Bereich Ku Klux Klan. Mit der Begründung, das gehört doch gar nicht zu eurem Untersuchungsauftrag. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das steht drin. Ku Klux Klan ist dezidiert im Untersuchungsauftrag, der beschlossen ist, und die Verstrickungen möglicherweise zum Mordfall Kiesewetter drin. Bis dahin hat Wolfgang Drexler gesagt, wir haben eigentlich immer alles bekommen, was wir wollten. Diese Akten, auf die sind sie nur gestoßen, weil der Beauftragte des Untersuchungsausschusses beim Bundesamt für Verfassungsschutz über diese 6 Akten zum Ku Klux Klan aus Baden-Württemberg gestolpert ist. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz dann gesagt hat, auf die Frage, können wir die haben? Wenn ihr die haben wollt, wendet euch bitte an die eigenen Leute. Sonst wären diese 6 Akten gar nicht aufgetaucht. Die sagen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz deutlich früher von Ku Klux Klan wusste als bisher bekannt. Also da gibt es auch da, gibt es tatsächlich eine große und meines Erachtens viel zu eng gezogene Grenze der Bereitschaft.
Mit Blick auf die Untersuchungsausschüsse, Andreas Förster ist immer meistens ganz weit vorne in bei den Journalisten in der ersten oder zweiten Reihe, meistens hier in Thüringen. Mich würde interessieren, wie Sie jetzt ganz speziell diesen Thüringer Untersuchungsausschuss wahrnehmen, also auch durchaus retrospektiv, wie Sie gerade, wir bewegen uns ja genau in diesem Komplex des 4.11.2011 und nehmen den gerade en detail auseinander. Wie ist Ihre Wahrnehmung und wie können Sie das, was wir dort zutage fördern oder auch manchmal nicht, wie können Sie das journalistisch überhaupt verwerten? Ist das in dieser Detailliertheit, wie wir das gerade besprechen, auch gerade verwertbar für Sie? Das ist würde mich interessieren.
Ja, also für mich auf jeden Fall, muss ich mal sagen. Für mich ist das sehr interessant, was da abläuft. Für mich ist auch, ich bin leider viel zu selten da, aber der NSU-Prozess auch sehr interessant, weil da auch sehr viele Details kommen. Details, über die in den Medien selten berichtet wird, über die auch ja vom Prozess oder von den Untersuchungsausschüssen nicht berichtet wird, weil natürlich dann auch immer in den Redaktionen dann immer kommt, naja, das ist jetzt alles zu detailliert und das interessiert die Leser nicht. Das kann auch sein. Sicherlich muss man auch nicht alle Details dann immer herausbringen, aber um ein Bild zu bekommen, sind natürlich diese Details wichtig. Und wenn man sich mit einem Thema befasst und da recherchiert, dann sind so viele Details nötig wie möglich. Ob man die dann immer verarbeitet, aber darum geht es ja auch nicht, ob man die alle aufschreibt, sondern man muss es im Kopf haben, um Dinge bewerten zu können. Das ist ganz wichtig. Und was die Arbeit des Untersuchungsausschusses anbelangt, also ich habe schon ganz viele Untersuchungsausschüsse mitgemacht in Berlin vom Bundestag zu allen möglichen Themen und man waren leider Gottes meist eben auch von Parteipolitik geprägt. Dieses Thema NSU ist da doch ein bisschen anders, zumindest in den Untersuchungsausschüssen, die ich erlebt habe. Ich war noch nicht in Sachsen, muss ich sagen, da habe ich es mir noch nicht angeguckt. Das ist sehr von Parteipolitik bestimmt, das ist wohl wahr. Aber hier in Thüringen, wie auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss, war eigentlich immer so, dass man gespürt hat, da gibt es doch ein gewisses gemeinsames Interesse, Dinge aufzuklären. Das lässt jetzt im zweiten Thüringer Untersuchungsausschuss, wenn ich das so richtig mitbekomme, was man so hintenrum hört, ein bisschen nach, weil da sich die CDU zum Beispiel ein bisschen nicht mehr so engagiert zeigt und auch mal ganz gern einen Termin absagen lässt, weil man da irgendwelche anderen Dinge für wichtiger hält. Aber es ist schon auffällig und wichtig, dass gerade auch der Thüringer Untersuchungsausschuss sich Dingen widmet, die bislang ja in den Ermittlungen der Behörden eher keine Rolle oder geringe Rollen nur spielten. Also diese Abläufe des 4. November sind ja, gerade die in Thüringen erfolgt sind ja für die Ermittlungsbehörden von offensichtlich nur geringem Wert, weil die beiden Protagonisten sind tot und damit ist dieses Verfahren im Prinzip abgeschlossen. Aber wir haben ja in den letzten Sitzungen erlebt, dass gerade die Dinge, die hier am 4.11. passiert sind und wie dieser Polizei- und Feuerwehreinsatz abgelaufen ist und vor allen Dingen auch die Tage danach, wie die Dinge abgelaufen sind, das ist da doch schon ziemlich zum Teil haarsträubend gewesen und so voller Widersprüche, dass man sich schon da ist man gespannt, wie es weitergeht, wenn dann auch noch andere Verantwortliche befragt werden und hoffentlich auch entsprechend scharf befragt werden vom Untersuchungsausschuss, der übrigens, auch das muss ich jetzt mal lobend erwähnen, sehr gute Fragen stellt. Es ist manchmal so, gerade eben, weil ich schon öfter Untersuchungsausschüsse mitgemacht habe, man sitzt dann als Journalist noch dazu, wenn man sich mit diesem Thema auch sehr befasst, dann immer dabei und könnte dann immer, stell doch schon die Frage, aber das geht hier eigentlich in Thüringen. Also ihr stellt schon meistens die richtigen Fragen, ja.
Jetzt ist ja der 4.11. nicht ganz unwesentlich auch gewesen in Bezug auf die Anklage in München. Wir hatten gestern einen Aspekt, den ich gestern in der Akte Zschäpe, wie wir das journalistisch bewerten, haben wir vorhin schon kurz in der Küche besprochen, diese Doku gestern. Da ist nochmal dieser hohe Anspruch an diesen Prozess auch formuliert worden und auch der Anspruch zur Aufklärung, den ich ja an die Untersuchungsausschüsse, ne, den ist, glaube ich, logisch, dafür sind die da, die sollen aufklären. Dieser hohe Anspruch an das Verfahren in München, wie haben Sie das beobachtet, wie ist das auch, ist ja von journalistischer Seite auch sehr stark kommuniziert worden. Es gab ja eine Zeit lang wirklich so einen Streit darüber, wofür ist so ein Verfahren eigentlich da, so ein Gerichtsverfahren, auch im journalistischen Raum. Und dann ging das los mit den Verlosungen der Plätze und ganz großes Buhai. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Monaten und Jahren? Wie ist die Aufmerksamkeit auf dieses Gerichtsverfahren? Glauben Sie, dass sich diese ganzen Erwartungen, die da formuliert wurden am Anfang, dass die sich auch erfüllen und wo würden Sie auch einen klaren Unterschied ziehen zu den Untersuchungsausschüssen? Was unterscheidet das Verfahren denn im aufklärerischen Bereich von den Untersuchungsausschüssen?
Also diese Diskussion ist ja eine alte Diskussion, dass sozusagen es gibt die Fraktionen, die meistens, also entscheiden Sie mal die Position des Generalbundesanwalts, der irgendwie sagt, wir haben hier Angeklagte und die sollen sozusagen, hier soll eine Beweiswürdigung stattfinden und am Ende soll es zu einer Verurteilung oder wie auch immer kommen. Aber das ist sozusagen, es ist ein Strafprozess und der hat eigentlich wenig mit da weitergehender Aufklärung zu tun. Und es war ja von Anfang an dann eine Kampfansage im Grunde der Nebenklage oder einer Fraktion der Nebenklagevertreter, die gesagt haben, wir wollen hier aber mehr aufklären. Ich sag bewusst Fraktion, weil das auch keine homogene, sagen die, also die Nebenkläger, die Opferfamilien sind nicht homogen. Es gibt einige darunter, die sagen, wir wollen eigentlich, dass Chepe so hoch wie möglich bestraft wird und mehr wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen dann eigentlich Ruhe haben. Und dann gibt's aber eben welche, denen diese Strafe eigentlich ganz egal ist, weil die haben Fragen. Und es ist ja relativ schnell deutlich geworden, dass dieser Prozess viel mehr leisten kann, als ein reiner Strafprozess zu sein. Das haben Sie jetzt gar nicht angesprochen, aber natürlich sind die Erwartungen so hoch und ich finde auch teilweise erfüllt worden, weil dort eben Opfer zu Wort gekommen sind, anders als im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Und weil man es ja auch eine Täter-Opfer-Konfrontation gibt. Und es ein Stück weit, meine ich, auf der einen Seite zu sehr viel Frust geführt hat, wie sich die Angeklagten und auch zum Teil Zeugen aus den Behörden dort verhalten, aber auch ein Stück weit gesellschaftliche Heilung oder ja, also es ist ja eine Arena, in der sowas zumindest irgendwie teilweise herbeigeführt werden kann. Stichwort Aufklärung, also allein die Aussage von Carsten Schulze, der über 5 Tage vernommen wurde, hat ja schon sehr viel Neues herbeigeführt. Also das heißt, es wird eigentlich mit jedem Prozesstag deutlich, dass es ganz oft, dass die Aktenlage, die polizeilichen Vernehmungen, die staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen deutlich von dem abweichen, was Zeugen dann im Gericht sagen. Im positiven Sinne, positiv für die Aufklärung im Fall von Carsten Schulze, der plötzlich sich erinnerte, dass es einen dritten Bombenanschlag gegeben haben muss, von dem ihm die beiden Uwes berichtet haben in Nürnberg. Bezeichnet wieder, dass der GBA diese Ermittlungen dann relativ schnell wieder eingestellt hat und dieser dritte Bombenanschlag eben in diesem Verfahren jetzt dann nicht dem NSU zugerechnet wird. Im negativen Sinne zeigt aber der Prozess eben auch, dass es, also die Worte, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, da fragen Sie mich jetzt was, das ist 10 Jahre her, das ist 20, also so diese Worte sind die Worte, die man da wirklich auch ertragen muss. Ich meine, es ist ähnlich wie in den Untersuchungsausschüssen, aber vom Gefühl, was auch, also eben was viele Opferfamilien ja auch ausdrücken, was auch ganz deutlich ist, ist, dass gerade die Umfeldzeugen, also die Zeugen aus dem Umfeld des NSU, im Grunde dem Gericht da auf der Nase herumtanzen. Also mit einer Arroganz und einer Selbstsicherheit zum Teil da auftreten, das ist fast nicht zu ertragen. Und da fragt man sich schon, also nicht, dass ich jetzt eine Verfechterin von staatlichen Repressionsmaßnahmen wäre, aber warum man da nicht mal zumindest beugehaft androht oder so. Also das ist schon so oft so offensichtlich gelogen zum Teil. Und negativ ist es auch immer dann, wenn es eigentlich um Fragen des Verfassungsschutzes geht. Also die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter haben ja versucht, politisch Verantwortliche und auch Verantwortliche aus den Behörden dort als Zeugen zu hören. Das ist zum Teil gelungen, siehe Kassel. Und trotzdem hat das zu keinen Konsequenzen geführt. Also im Grunde manifestiert sich, dass sich Leute, die politisch verantwortlich sind und die in den Behörden da Verantwortung tragen für das Versagen, ja, im Grunde weiter nicht behelligt werden. Und das, also es wird immer dann komisch, wenn es um Verfassungsschutzbelange geht. Dann sind Fragen der Aussagenehmigung stehen im Vordergrund, dann wird es irgendwie vage, dann wird es irgendwie komisch, dann kommen Leute mit Zeugenbeiständen, die der Verfassungsschutz bezahlt. So, also das wirft dann eigentlich noch mehr Fragen auf, aber man kommt auch im Strafprozess da nicht ran.
Zu dem Prozess, also es ist ja ein rechtsstaatliches Verfahren und ob uns das passt oder nicht, es geht natürlich erstmal darum, dass man Beate Zschäpe erst verurteilen kann, wenn man tatsächlich ihre Schuld nachgewiesen hat. Also kann nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesanwaltschaft schon unter dem Druck gestanden hat, so schnell wie möglich eben eine Anklageschrift dort vorzulegen. Eine Anklageschrift, die, das muss man auch mal sagen, natürlich diverse Widersprüche und Lücken aufweist und Fragen offen lässt. Und genau um diese Lücken und Widersprüche und Fragen geht es ja auch vor allen Dingen den Nebenklägern. Die wollen das natürlich auch versuchen, ja, zumindest die engagierten Nebenklägeranwälte und nicht die, die bloß Geld abzocken, sondern die sich tatsächlich um die Aufklärung bemühen. Die wollen natürlich, die stoßen ja genau da rein, wo die Mängel der Aufklärung sind. Und das Gericht ist ja, vorher hieß es ja immer so, ja, der Richter Götzl ist ja bekannt, das ist so ein harter Hund, der lässt sich nicht alles gefallen und der zieht das durch und dann in anderthalb Jahren ist die Sache durch. Und so ist es ja nicht, auch der Richter hat ja gemerkt, der hat ja eigentlich über weite Strecken des Prozesses gut gearbeitet, hat ja durchaus auch eine Entwicklung genommen, weil er sich schon so ein bisschen von dieser Anklageschrift auch gelöst hat, weil er gemerkt hat, da sind eben Dinge, die sind nicht richtig angegangen, nicht richtig aufgeklärt worden von der Bundesanwaltschaft, auch vielleicht ein bisschen weggedrängt worden, weil die das nicht interessiert hat, gerade Kassel auch, also diesen Verfassungsschutzmitarbeiter Temme, der ist, glaube ich, dreimal als Zeuge vorgeladen worden oder viermal sogar, weil der sich immer wieder in Widersprüche verwickelt hat. Die Bundesanwaltschaft hat es sich insofern leicht gemacht, weil die beiden Haupttäter sind tot, also denen muss man jetzt auch nicht mehr nachweisen, dass sie wirklich alle Morde begangen haben. Zschäpe hat das Haus angezündet, das reicht allemal für eine hohe Haftstrafe. Das Problem wird dann wirklich sein, inwieweit man also tatsächlich aus diesen ganzen Indizien, die da zusammengetragen worden sind, nachweisen kann, dass sie auch von den Mordtaten wusste, also von den Bankrauben ganz sicherlich, von den Mordtaten. Spricht einiges dafür, aber die Beweise sind natürlich, wenn man genau hinsieht, auch relativ dünn. Ich glaube, dass die Bundesanwaltschaft auf halbem Weg aufgehört hat und leider auch nicht den Druck hatte, da weiter zu ermitteln und auch ermitteln zu können. Denn es gibt doch so viele Fragen, gerade was die einzelnen Taten anbelangt, die Hinweise darauf, dass das Trio oder zumindest Mundlos und Böhnert bei ihren Taten auch Unterstützung von lokalen Gruppen vor Ort hatten. Da werden Örtlichkeiten ausgewählt für die Anschläge, die zum Teil gar nicht zu erkennen sind, dass die einen Ausländerhintergrund haben, dass also dort ein Migrant arbeitet zum Beispiel. Die Frage der Bombe in der Kolbstraße ist auch ungeklärt. Also das sind die Dinge, die die Bundesanwaltschaft nicht zu Ende gebracht hat. Es musste eben nach einem Jahr musste die Anklage fertig sein gegen Zschäpe als Hauptangeklagter. Und da ist viel, glaube ich, unter den Teppich gekehrt worden und versucht worden, unter den Teppich zu kehren. Vielleicht auch, weil man in der Politik oder in der Bundesregierung die Sorge hatte, dass da vielleicht doch noch irgendwo in der Nähe oder noch dichter dran an dem Trio ein V-Mann vom Verfassungsschutz irgendwie aufplatzt, der dann wieder diese Frage stellt nach der Mitverantwortung staatlicher Behörden an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, dass wir, was die Aufklärung dieses NSU-Falls wirklich noch mittendrin sind. Ich würde nicht sagen, am Anfang stehen, aber wir sind längst noch nicht fertig. Und das zeigen ja die ganzen Untersuchungsausschüsse, auch der neue jetzt, der kommt, der Bundestagsuntersuchungsausschuss, das zeigen auch die Recherchen von Journalisten. Da ist viel, viel unterlassen worden in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich das Schlimme daran.
Man hat sich sehr schnell einfach auf diese Trio-Theorie festgelegt. Und das versuchen ja alle, also die Untersuchungsausschüsse, wir Journalistinnen und Journalisten, die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, und das haben sie, finde ich, auch gut gemacht im Prozess, dass es deutlich wird, wie stark das Netzwerk hinter diesem vermeintlichen Trio war. Also das Blood-and-Honor-Netzwerk zum Beispiel hat in den Ermittlungen kaum eine Rolle gespielt. Und es ist im Prozess, und das auch durch Götzl, dass er das zugelassen hat, deutlich geworden, was für einen Rückhalt es in dieser Szene gab. Trotzdem ist es nicht gelungen bisher, die Netzwerke, genau wie du gesagt hast, bei den Tatorten, also die Helferinnen und Helfer in den Tatorten irgendwie dingfest zu machen. Und das liegt auch daran, dass Götzl jetzt irgendwie auf einen Schalter umgelegt hat, gesagt hat, jetzt will ich irgendwie verurteilen, also so wirkt es. Lehnt alle Beweisanträge ab, die noch gestellt wurden zu genau diesen Netzwerken, mit der Begründung, es habe für die Schuldfrage oder für den sozusagen Beweisgegenstand nichts mehr, es ist nicht erheblich. So, hat da nichts mit zu tun. Wenn jetzt Zschäpe, es wird ja, diese Gerüchte halten sich ja extrem hartnäckig, dass Zschäpe irgendwie in der nächsten Sitzungswoche reden wird, ist Spekulation, dann ist der eigentlich jetzt dabei abzuhaken und man kann eigentlich mit dem Urteil dann im nächsten Frühjahr rechnen. Ob jetzt eine Aussage von Zschäpe viel verändern wird, ist fraglich, also sie wird ja wohl eher zur Nichtaufklärung beitragen als zur Aufklärung, aber ja, es wäre natürlich trotzdem interessant, was sie oder ihr Anwalt dann für sie da verlautbaren wird.
In Baden-Württemberg dreht sich ja auch gerade sehr viel um, waren es zwei, waren es drei, waren es überhaupt Mundlos und Böhnhardt und wie passt dieser Fall überhaupt dort rein? noch so als Frage zu dem, was Sie sagen wollten. Da ist ja relativ viel Bewegung gerade drin. Wie nehmen Sie auch gerade die Diskussion um das Umfeld wahr, weil das ja dort auch durchaus eine Rolle spielt? Und warum ausgerechnet Kiesewetter?
Ich fange mal mit dem Umfeld an, weil das jetzt im Grunde das Frischeste ist. Wir haben jetzt im Untersuchungsausschuss die Entscheidung, das ist ein Beschluss, dass der amtierende Untersuchungsausschuss empfiehlt, nach der Landtagswahl einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ganz einfach deswegen, weil die jetzt schon wissen, sie kommen nie im Leben mit den Fragen durch, die sie noch alle offen haben. Sie kommen mit ganzen Fallkomplexen nicht mehr dran. Und da spielt vor allem eine Rolle die Bezüge des NSU nach Baden-Württemberg. Und da gibt's eine interne Sammlung möglicher Ansatzpunkte. Und der Ausschussvorsitzende, der Wolfgang Drexler, hat das in der letzten Woche mal umrissen. Und diese Ansatzsammlung umfasst derzeit über 100 Personen, 25 Bands, über 20 Organisationen, 6 Firmen und ebenso viele Rockergruppierungen, 7 Szenetreffs und 9 herausgehobene rechte Veranstaltungen, die für die weitere Aufklärungsarbeit aus bisheriger Sicht von Bedeutung sind bzw. sein können. Also allein schon die schieren Zahlen zeigen, was da noch zu tun ist und aufzuhellen ist. Und diese Ermittlungsgruppe Umfeld, die ich vorhin angesprochen habe, die vom Innenministerium damals eingesetzt wurde, die hat allenfalls an der Oberfläche gekratzt und nicht mehr. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir einen Untersuchungsausschuss haben, weil da zumindest mal die Legislative, die Exekutive überprüfen kann. Das ist also quasi nicht ein Zimmer weiter beim Nachbarn angesiedelt, sondern das ist rein staatsrechtlich auf einem anderen Boden. Das finde ich gut. Diese Frage, wie viele Täter waren es tatsächlich und gab es Helfer vor Ort, ist eine, die den Ausschuss derzeit sehr umtreibt. Derzeit deswegen, weil zu Beginn seiner Arbeit Anfang des Jahres der Ausschuss erstmal andere Themenkomplexe vorgezogen hat, schlicht aus dem Grund, weil man für diese Themenkomplexe an die Akten kam. An viele Akten kam man überhaupt nicht, was übrigens auch mit dem Prozess in München zu tun hat. Die muss man da anfordern, dann braucht es Zeit, bis der Beauftragte dann nochmal da war und sich das angeschaut hat, was man wirklich braucht. Es dauert alles sehr, sehr lange. Der Generalbundesanwalt oder die Anklage im Prozess in München geht ja davon aus, Mundlos, Bönhardt waren die Täter. Und dafür gibt es eine Reihe starker Indizien. Es gibt die Dienstwaffen im ausgebrannten Wohnmobil, die Dienstwaffen der beiden Polizisten, also Michelle Kiesewetter und ihres schwer verletzten Kollegen Martin Arnold. Es gibt Ausrüstungsgegenstände, es gibt die Tatwaffen in der Wohnung in Zwickau, in der ausgebrannten. Dort hat man auch die Jogginghose gefunden, die Mundlos getragen hat nach den DNA-Spuren, wo Blutspritzer von Michelle Kiesewetter drauf sind. Warum die da 4 Jahre rumlag, ungewaschen, ist ja eine der offenen Fragen. Mein Eindruck ist, dass diese ganzen Indizien immer eines tun, was mir als Journalist ganz, ganz unbehaglich ist. Sie sparen die offenen Fragen aus. Und wir haben an diesem Tattag im April 2007 Zeugen, die in einem Umkreis von 2-3 Kilometern rund um die Tat und in einem zeitlicher Nähe dazu sagen, wir haben blutverschmierte Männer gesehen. An unterschiedlichen Stellen, eigentlich alle in eine Richtung unterwegs. Clemens Binninger, der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Ministeruntersuchungsausschuss, hat es mal in die Frage gepackt, wie viele blutverschmierte Männer laufen eigentlich an einem Tag normalerweise in Heilbronn herum. Also das ist einfach eine so auffällige Besonderheit an diesem Tag. Und ich habe den Eindruck, es spielt aber bei der Zuweisung der Verantwortlichkeit überhaupt keine Rolle. Das geht mir übrigens auch im Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag zu schnell, dass man diese Frage ausblendet und es wieder auf die Täterschaft Mundlos-Bönhardt zuspitzt. Der ehemalige SOKO-Chef Mögelin, der die Ermittlungen ab 2009, meine ich, geleitet hat, der hat im Ausschuss in Baden-Württemberg gesagt, ja, es gibt Indizien, aber es gibt wirklich nur Indizien, dass es Mundlos-Bönhardt waren. Auch das Wohnmobil, das unter dem Namen Holger Gerlach angemietet wurde und das dann so eine halbe Stunde nach der Tat im Umkreis von Heilbronn bei Oberstenfeld erfasst wurde, auch da wurde nicht erfasst, wer drin saß und wie viele Leute drin saßen, sondern nur das Kennzeichen, das man dann Jahre später abgeglichen hat, um festzustellen, da gibt's eine Übereinstimmung mit dem Treffer. Das ist für mich nach wie vor eine offene Flanke, zumal es ja Zeugenaussagen gibt, die sagen, wir haben drei Männer weglaufen sehen. Und das könnte durchaus, wenn die Gerüchte sich bewahrheiten und Beate Zschäpe tatsächlich nächste Woche in München eine Aussage macht, das könnte ein spannender Punkt sein, ob sie dazu Stellung nimmt. Wie viele Leute gab es denn? Aber die Frage Helfer vor Ort, das ist in der Tat nach wie vor eine der für mich brennendsten Fragen. Die operative Fallanalyse, die unmittelbar danach gemacht wurde, die ja komplett in eine andere Richtung ging, nämlich in organisierte Kriminalität, eher Osteuropa, die kam zum Schluss, die sind da nicht einfach reingestolpert, sondern das müssen Leute gewesen sein, die das abgestimmt haben, die das vorher ausgekundschaftet haben und die auch Ortskenntnisse hatten. Also das geht genau in die Richtung, die Sie vorher auch nochmal genannt haben. All das sind offene Fragen. Der Untersuchungsausschuss hat sich zum Ziel gesetzt, den Komplex Michel-Kiesewetter wenigstens noch in diesem Jahr abzuschließen. Ich halte das für ausgeschlossen bei der Menge an offenen Fragen, die es noch gibt.
Wird denn auch im Untersuchungsausschuss selber an der Täterschaft von Mundlos und Bönhardt dahingehend gezweifelt? Also ist das wird das offen auch so diskutiert oder schwingt das nur so unterschwellig mit? Weil es ist ja schon durchaus unklar.
Also es werden Fragen daran geknüpft und das sind vor allem die Grünen, die da kritisch sind. Das sage ich jetzt nicht, weil ich bei einer Grünen-Veranstaltung bin, sondern weil man das nachweisen kann anhand der Fragen, die gestellt werden und der Anträge, die gestellt werden. Also die Frage zum Beispiel, warum agieren die Täter in Heilbronn dermaßen kaltblütig? Warum sind auf der anderen Seite bei den Banküberfällen ganz andere Verhaltensmuster zu beobachten? Wie bringt man das zusammen? Das ist eine offene Frage. Insofern ja, es wird thematisiert. Das Problem für den Untersuchungsausschuss ist aber auch eines, das Frau Kampf vorhin thematisiert hat. Es gibt einfach auch für den Untersuchungsausschuss Grenzen der Arbeitsmöglichkeiten. Und die sind bei den Befragungen noch immer wieder zu beobachten. Sie haben vorher das Stichwort Verfassungsschutz genannt. Die laufen bei uns in der Regel so ab, dass die im Nebenraum stattfinden. Die werden dann übertragen, weil der Verfassungsschützer nicht gesehen werden darf. Also es ist eine Teilöffentlichkeit, wenn man so will. Und es sind immer dabei, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, zwei Vertreter des Innenministeriums. Die sind auch, bevor die Zeugen reinkommen, sind die draußen. Ich habe da keinen Einblick. Ich habe nur neulich mal gesehen, dass nachdem ein Zeuge aufgetreten ist, es im Anschluss noch ein langes Gespräch mit ihnen gab. Aber dass da gelegentlich mal genickt wird oder die Stirn gerunzelt, dass Aussagegenehmigungen so oder so ausgelegt werden, das ist meines Erachtens schon ein Punkt, der nach wie vor ein Hemmnis ist bei der Aufklärung.
Ja, die Regierung haben wir ja auch immer mitsitzen, das Innenministerium. In Baden-Württemberg gibt es die Diskussion, ob man die Regierung über das Untersuchungsausschussgesetz ausschließen kann. Das ist ja was ja durchaus eine interessante Diskussion ist.
Also wir haben festgestellt, dass die Gesetzesgrundlage in jedem Bundesland anders ist. Also ob das in Nordrhein-Westfalen, meine ich, ist es so, dass die Vertreter der Behörden und der Ministerien nur dazu dürfen, wenn es beantragt wird und die Mitglieder im Untersuchungsausschuss einverstanden sind. Bei uns ist es genau umgekehrt. Also die Vertreter des Innenministeriums sind immer gesetzt und nur auf Antrag und mit Einverständnis der Obleute können sie ausgeschlossen werden. Jetzt gab es bei uns den Fall, insofern gibt es tatsächlich schon da auch was Neues, gab es bei uns den Fall, dass aus einer Sitzung eine Information dazu genutzt wurde, ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizeibeamten anzustrengen, der sich an den Ausschuss gewandt hatte. Der hat nicht wirklich viel Informationen beizutragen gehabt. Der hat einfach nur seine persönliche Meinung zu diesem ganzen Fall geschildert. Aber meine Ansicht ist, wenn ein Ministerium sagt, wir sind da gezwungen zu handeln, wir müssen das an die vorgesetzte Dienstbehörde weitergeben und die muss dann über ein Disziplinarverfahren bitteschön entscheiden und dieses Verfahren wird in die Wege geleitet, dann ist das ein ganz klares Signal an alle, die möglicherweise sich an diesen Ausschuss auch noch wenden würden aus den Behörden heraus.
Der 4.11. in Thüringen ist ja so ein Tag und alles, was darum sich rankt, ist extrem mythenbehaftet. Was es auch nicht unbedingt immer einfacher macht in diesem Untersuchungsausschuss. Ne, ich sage nur die Fragestellung der AfD-Fraktion, die direkt vom Fatalisten geliefert werden. Aber warum ist dieser Tag so ein herausragender, mythenbehafteter Tag? Woran liegt es? Und nochmal, um auf Kiesewetter zurückzukommen. Gibt es im journalistischen Umfeld eine Theorie zu Kiesewetter? Weil alles, was wir momentan, also alles, was immer so aufploppte, hat sich ähnlich wie auch zum 4.11. Jahr momentan nicht erhärtet. Also es fehlt momentan wirklich so ein Hebel in beiden Fällen, wo man ansetzen kann, um vielleicht auch weiterzukommen.
Ja, also zum ersten, 4.11. mythenbehaftet. Ja, Mythen und Legenden entstehen natürlich immer da, wo Dinge verborgen werden, wo Dinge seltsam ablaufen und im Nachhinein sich als nicht korrekt irgendwie darstellen. Am 4.11., da gibt es viel was seltsam ist, und zwar hier, sowohl hier in Eisenach und Thüringen, aber natürlich auch in Zwickau. In Eisenach natürlich vor allen Dingen solche Dinge, dass die Anweisung vor Ort, also dass die Einsatzleitung durch die Polizei sehr, sehr rigide ablief, dass die, was die Dimension dieses Verbrechens anbelangt, die man damals eigentlich schon hätte sehen können, nämlich allein schon durch diese große Zahl von Waffen, auch die dann relativ schnell bekannt gewordene Dienstpistole der Polizistin oder eines Polizisten, die dort gefunden wurde. Also es war ja erstmal klar, dass es eine Polizeipistole ist, die dort gefunden wurde. Dann wurden mehrere Waffen drin gefunden, dann wurden zwei Leichen drin gefunden. Und trotzdem entscheidet eben der Polizeichef vor Ort, dass das Fahrzeug eben nicht dort vor Ort gesichert wird, die Leichen, die Spuren gesichert werden, die Waffen geborgen werden, sondern das Ding wird einfach abtransportiert nach knapp 3 Stunden mit der Konsequenz, was ja Kriminaltechniker, das ist ja auch nicht das, was wir uns ausgedacht haben. Jeder stellt sich vor, wenn so ein Auto über so eine Schräge hochgezogen wird, da rutscht ja alles durcheinander. Nein, auch die Kriminaltechniker, die wir ja schon gehört haben vor Ort, haben ja eindeutig gesagt, dass dadurch Spuren vernichtet wurden. Der eine Kriminaltechniker sagte ganz entschieden, also es ließ sich danach nicht mehr konkret anhand der Spuren sagen, was zum Zeitpunkt X dort passiert ist in dem Fahrzeug. Also das sind erhebliche Fehler, die dort von der Polizeieinsatzleitung vor Ort getroffen wurden. Und da fragt man sich natürlich, warum wurde das gemacht? Warum hat man auch entgegen des Rates der Kriminaltechniker sich entschlossen, dieses Fahrzeug abzutransportieren, ja. Da werden wir hoffentlich auch noch Antworten dazu bekommen. Auch was im Nachhinein dort passierte, also dann wurden an einem Tag die Dinge dort rausgeholt aus dem Wagen. Da hatte man die in so eine private Garagenhalle abgeschleppt, das Fahrzeug. Dort wurden dann die Spuren gesichert und die Asservate rausgeholt, abtransportiert. Dann blieb das Fahrzeug ohne Bewachung da stehen eine längere Zeit. Und es bleibt immer die Frage, hat man möglicherweise gewusst, was an diesem Tag passieren wird? Hat man einen Hinweis bekommen? Da sind also zwei Schwerverbrecher, die an diesem Tag wieder zuschlagen werden. Also all diese Mythen ranken sich jetzt darum, um diese Legenden. Und die entstehen natürlich immer, wie gesagt, wenn Dinge nicht richtig aufgeklärt werden. Der ganze NSU-Fall, ich meine, siehe Fatalist, der ganze NSU-Fall bietet ja viel Angriffsfläche für solche Dinge, weil viele Dinge in den Ermittlungen ausgespart wurden, viele Widersprüche einfach unter den Tisch hat man unter den Tisch fallen lassen. Und da ist dann die Gefahr groß, dass dann nicht nur diejenigen kommen, die sagen, also da sind noch offene Fragen und da müssen wir jetzt mal darauf dringen, dass diese offenen Fragen geklärt werden, so wie es eigentlich Journalisten machen. Journalisten sollten sich auch davor hüten, irgendwelche Spekulationen oder fertige Antworten oder auch Theorien zu verbreiten. Die sollen vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, was noch zu klären ist, was nämlich Ermittlerarbeit ist. Aber da kommen dann natürlich dann andere Leute wie eben der Fatalist, die diese Widersprüche dazu nutzen, zu sagen, ja, das ist ja eigentlich, das wird den Rechten nur in die Schuhe geschoben. Da steckt ja eigentlich der Staat dahinter. Ich meine, es gibt keine Diskussion daran, dass wir es hier mit einer Mordserie einer Neonazi-Organisation zu tun haben, wie groß die auch immer ist. Also ich glaube auch, dass sie mir größer ist als diese 3 Personen. Aber es sind erst einmal Neonazis, die da gemordet haben. Darin gibt es gar kein Vertun. inwiefern diese Neonazis Verbindungen hatten, also diese NSU dann Verbindungen hatte, auch in die organisierte Kriminalität, wofür man durchaus auch Hinweise in Heilbronn hatte, das muss man dann einfach sehen, das muss auch weiterhin aufgeklärt werden. Heilbronn, die Frage, ob Michel Kiesewetter ein Zufallsopfer war, kann man eigentlich nur noch bezweifeln. Also nicht die Frage ist zu bezweifeln, sondern dass sie ein Zufallsopfer war, ist zu bezweifeln. Weil es liegt ja schon einmal daran, dass Mundlos und Böhnhardt, die ja ihr Fahrzeug, ein Wohnmobil gemietet haben und damit nach Heilbronn gefahren sind, die Anmietzeit dieses Fahrzeugs verlängert haben, genau bis zu dem Tag nach dem Mord. Und zwar wollten sie ursprünglich nach dem Wochenende wohl wieder zurückfahren mit dem Fahrzeug. Dann stellt sich aber raus, dass ja Michel Kiesewetter in der Zeit im Urlaub war, im Heimaturlaub sozusagen, zu Hause war, keinen Dienst hatte und dann erst wieder für den Dienst eingeteilt wurde am kommenden Donnerstag, als der Mord geschah. Und die haben tatsächlich daraufhin ist dann dieses Fahrzeug, also es gibt eine zeitliche Übereinstimmung dieser Verlängerung der Anmietzeit. Ja, da fragt man sich natürlich, die beiden Männer, die bei denen die Waffen später gefunden wurde, bei denen auch diese seltsame Jogginghose gefunden wird, die also irgendeine Beziehung tatsächlich zu der Tat haben, ob sie die Tat selbst ausgeführt haben oder eben nur mit Tätern, die Tat ausgeübt haben, im Kontakt standen, sei mal dahingestellt. Aber dass die Anmietzeit des Fahrzeugs genau bis zu diesem Mordtag verlängern, ja, also bis Kiesewetter wieder im Dienst ist, deutet eben schon, das ist eigentlich ein schlagender Beweis dafür, oder ein schlagendes Indiz, gut, kein Beweis, aber ein sehr schwerwiegendes Indiz dafür, dass man darauf gewartet hat, dass Kiesewetter wieder zurückkommt nach Heilbronn, um dann zuzuschlagen, ja. Aber was dahinter steckt, das ist schwierig, da kann man auch nicht spekulieren, aber alles ist möglich da noch, ja. Und erschweren kommt noch da hinzu, was diese Heilbronn-Sache überhaupt so verquer macht, das ist ja offensichtlich, dafür gibt es eben auch viele Hinweise, zumindest eine zeitliche Verquickung mit einer Antiterroroperation dort gab. Also es waren wohl auch, da gibt es ja auch Aussagen vom amerikanischen Geheimdienst und vom BND dazu, dass dort auch US-Ermittler in der Stadt waren an dem Tag. Wir erinnern uns, die Sauerlandzelle wurde damals überwacht und gejagt, die waren dort aktiv, auch in der Gegend hielten die sich auf, also auch die Leute, und das hat natürlich schon damals eine Aufklärung verhindert, weil möglicherweise der Staat auch entschieden hat, also uns ist der eine Fall wichtiger als der andere. Und wenn wir die Aufklärung oder die Zerschlagung der Sauerlandzelle jetzt etwa dadurch verhindern, dass wir uns hier auf diesen Polizistenmord stürzen, dann lassen wir das jetzt mal lieber. Aber würde im Nachhinein solche Abwägung herauskommen, wäre das natürlich auch ja ein ziemlicher Skandal, oder hätte das auch durchaus politische Folgen. Auch das kann ein Hintergrund sein bei dieser ganzen Sache. Also ich glaube nicht, es passt eben vieles nicht, diese Art der Begehung des Mordes und auch diese knappe Zeit, ist ja mal ausgerechnet worden, diese halbe Stunde später im obersten Feld, wo sie dann da geblitzt wurden oder wo das Kennzeichen aufgeschrieben wurde, die müssen ja sofort nach dem Mord da reingesprungen sein und mit dem Auto dahin gesaust sein, sonst hätten die es gar nicht geschafft in der Zeit. Es gibt keine DNA-Spuren von ihnen, obwohl sie sich gezerrt haben an den Leichen oder an den verletzten Polizisten, um die Waffe zu entreißen und so. Also da hätten Spuren da sein müssen. Es gibt keine Spuren von den beiden und da fragt man sich schon. Es gibt dafür andere DNA-Spuren, die nicht zugeordnet werden konnten. Das spricht viel dafür. Sie haben irgendwas damit zu tun, aber ob sie auch wirklich die Mörder sind, ist sehr fragwürdig.
Die große Frage, die dann immer dranhängt, wenn dies nicht waren, wie kommen die Waffen zu ihnen? Also wenn man diesen Weg nachvollziehen könnte, da gibt es sicher auch die wildesten Spekulationen. Also Osteuropa, organisierte Kriminalität, Aust und Labs schreiben das ja auch, dass in diesem, nach der Wende, in diesem Vakuum, das entstanden ist, auch die organisierte Kriminalität aus Osteuropa auch hier nach Thüringen reinwaberte und litauische Banden. Und dass Kontakt auch da war, Mundlos Böhnhardt, zu dieser Szene. Also das sagt jetzt noch nichts aus, was in Heilbronn passiert ist, aber es zeigt einfach, wie die Verbindungen sind. Sie haben vorher die Verschwörungstheorien angesprochen, die da aus der rechten Ecke gestrickt werden. Ich bin mir ja manchmal, wenn ich das so pointiert sagen darf, nicht sicher, was schlimmer ist, die Verschwörung oder die Unfähigkeit der Behörden. Und wir haben ganz viel Raum für diese Verschwörungstheorien, weil zum Beispiel 2007 nicht ordentlich gearbeitet wurde. Und da meine ich noch überhaupt nicht die berühmte Wattestäbchenspur, also diese verunreinigten Wattestäbchen, die die Ermittler auf die Spur, auf die Phantomspur einer Frau geführt haben, die gar nicht existiert. Man hat dann festgestellt, die Wattestäbchen, mit denen am Tatort Spuren gesichert wurden, waren einfach verunreinigt von einer Mitarbeiterin in dem Betrieb, von dem diese Wattestäbchen kamen. Damit haben die 2 Jahre verbracht, dieser Spur hinterherzugehen. Sondern genau an dieser Frage, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Förster, diese Verlängerung des Mietvertrages für das Wohnmobil ist sehr auffällig. Und die Frage ist allerdings, wer wusste denn tatsächlich, dass Michelle Käsewetter an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt dort sein würde? Das versucht der Untersuchungsausschuss gerade herauszufinden und das ist wirklich mühselige Kleinstarbeit. Festgestellt ist jetzt, sie wollte dieses Wochenende eigentlich in Oberweißbach bei der Familie verbringen. Dann hat sie sich wieder gemeldet und gesagt, in dieser Urlaubswoche, die eigentlich für alle Mitglieder galt, da konnte man sich nur aus Antrag quasi von befreien lassen, da möchte ich doch arbeiten. Und dann hat sie nochmal getauscht, weil sie eigentlich für eine Nachtwache quasi an der Pforte der Bereitschaftspolizei in Göppingen eingetragen war, für diesen Einsatz in Heilbronn. Also sie wollte dort unbedingt hin. Jetzt gibt es unterschiedliche Aussagen, wie bekannt dieser Pausenplatz war. Einige sagen, ja, ich kenne das als Pausenplatz. Es gibt Polizisten aus der Bereitschaftspolizei, die sagen, ich habe da nie Pause gemacht. Es gibt Leute, Polizisten aus Heilbronn, die sagen, mir war das nicht bekannt. Also ist die Frage tatsächlich, auch im konkreten Ablauf dieses Tages, konnten die Täter wissen, wenn sie es gezielt auf Michelle Käsewetter abgesehen hatten, um diese Uhrzeit macht die ausgerechnet neben diesem Trafohäuschen auf der Theresienwiese oder Pumphäuschen, macht sie da tatsächlich Pause. Das ist eine dieser Fragen, die in die andere Richtung ziehen, die wir nicht wissen. Was ich gerade meinte mit stümperhafter und schlampiger Arbeit. Man könnte das möglicherweise nachvollziehen, wie der Dienstplantausch verlaufen ist, wenn man diesen Dienstplan noch hätte. Den gibt's aber nur noch quasi in der abgetippten Computerform. In der ursprünglichen Form, die ausgehängt war und die jeder sehen konnte in der Bereitschaftspolizei mit den handschriftlichen Anmerkungen und Durchstreichungen, diese ursprüngliche Form, die ist weg. Und ist total ungewöhnlich, sagte einer der Polizisten aus der Bereitschaftspolizei, der da im Geschäftszimmer arbeitet, der hat den nicht mehr gefunden. Der ist aber auch nicht auf die Idee gekommen, sich bei den Ermittlern damals noch von der Soko-Parkplatz in Heilbronn zu melden und sagen, da ist was Auffälliges. Der hat gedacht, das ist auffällig, hat sich aber nicht gemeldet. Und so geht es reit durch diese Bereitschaftspolizei. Lange Zeit gingen die Ermittler davon aus, dass die Michelle Käsewetter mit einem bestimmten Kollegen den Dienst getauscht hat. Das war überhaupt nicht der Fall. Derjenige, der tatsächlich getauscht hat, der hat sich quasi erst nach dem 4.11.2011 zu erkennen gegeben, als er vernommen wurde nochmal, als die Umfeldermittlungen nochmal durchgeführt wurden, nachdem das NSU-Trio aufgeflogen ist. Hätte man vorher schon genau hingeguckt, hätte man vorher genau mit dem Bereitschaftspolizisten gesprochen, hätten umgekehrt Leute aus der Einheit, die zum Begräbnis von Michelle Käsewetter gefahren sind und sich angeblich rührend um die Familie gekümmert haben, hätten die gesagt, Moment mal, da müssen wir doch aber auch nochmal überlegen, was können wir dazu beitragen. Dann sehe die Situation jetzt vielleicht nochmal anders aus. Reine Spekulation. Ich halte nur fest, auf Seiten der Ermittler hat man nicht wirklich nachgefasst und auf Seiten der Bereitschaftspolizei genauso wenig. Und wenn ich eins noch anschließen darf, es kippte dann nach dem 4.11., 11.11. übernahm der Generalbundesanwalt, war dann klar war, Rechtsextremismus ist der Hintergrund, und dann kippte das in eine völlig andere Richtung. Vorher hatte man ja Verschiedenes ermittelt. Am Anfang ging es in Richtung osteuropäische Kriminalität. Da hatte man verschiedene Spuren, die wurden nach dem 4.11. alle abgeschnitten und nicht mehr weiterverfolgt. Und es ging so weit, dass ein Polizeibeamter aus der Einheit von Michelle Käsewetter, der am Abend vor ihrem Tod noch mit ihr in Sindelfingen, glaube ich, was trinken war, dass dessen Aussage gar nicht mehr in Frage kam für die Ermittlungen. Was hat er ausgesagt? Er hat ausgesagt, wir waren da in diesem Café und da starrte dauernd jemand zu uns rüber. So auffällig, dass ich Michelle Käsewetter gefragt habe, kennst du den? Dann hat sie sich den mal angeschaut und gesagt, nein, den kenne ich nicht. Mit diesem Mann, der sich freiwillig meldet, dann bei den Ermittlern, Wie gesagt, nach November 2011 spricht jemand und legt ihm zwei Fotos vor, Mundlos und Böhnhardt, und fragt, sah der so aus oder so aus? Sagt der Polizist, nein, der sah anders aus. Daraufhin sagt der Ermittler, gut, dann hat das mit dem Fall nichts mehr zu tun, guten Abend. Und wenn man so ermittelt und Spuren also mit einem so engen Raster ausblendet, dann muss man sich nicht wundern, dass Verschwörungstheorien ins Kraut schießen.
Wir kommen gleich nochmal zurück zu dieser, zu der polizeilichen Arbeit, und da sehen wir ja gerade auch in dem, was wir gerade machen, zu Baden-Württemberg, Parallelen in der Frage, arbeiten die immer so oder ist das was Neues, um es mal nett zu formulieren. Aber mich würde mal interessieren, inwieweit das, was wir gerade hier besprochen haben, auch in dem Fall, der Fall wird ja Mundlos und Böhnhardt zugeordnet. Spielt das eigentlich eine Rolle in dem Prozess, dass es dort durchaus extreme Widersprüche gibt, die auch darauf hindeuten könnten, dass das eben nicht so ist? Gibt es da eine Veränderung in dem Prozess, und wie wird der Fall Kiesewetter auch anders behandelt als die anderen Fälle, weil er eben raussticht und nicht einem bestimmten Muster entspricht?
Also die letzte Frage würde ich sagen, nein, wird nicht anders behandelt. Da werden die Spuren so abgearbeitet, wie sie eben in der Anklage benannt sind, die Zeugen befragt und so weiter. Interessanterweise hat sich ja die Verteidigung Schäpe, die das ja, das wäre ja quasi ihre Aufgabe gewesen, nicht als Strategie gewählt. Diese Frage, haben die beiden Uwes die Morde begangen und damit ja auch sozusagen, hat Schäpe davon gewusst oder sozusagen ihre Mitschuld ja irgendwie oder Mittäterschaft anzugreifen, das haben die unterlassen, weil sie offenbar ja davon überzeugt sind, dass die Indizienlage zu Schäpe so schwach ist, dass sie die sozusagen wegkriegen. Also sie argumentieren ja immer, die Bundesanwaltschaft muss die Schuld von Schäpe beweisen, wir müssen nicht die Unschuld beweisen. Und die haben nichts in der Hand. Es gibt irgendwie nur zwei Fingerabdrücke, bla. Das kann man so sehen oder so sehen. Ich bin der Meinung, dass das ist eine dünne Indizienlage, aber wenn es ein Gericht darauf anlegt zu verurteilen, dann kann es darauf auf der Basis auch verurteilen. Und ich bin der Meinung, dass ihr das auch machen wird. Aber diese Frage wäre eine sozusagen, ich bin jetzt keine Verteidigerin, deswegen ist es sozusagen Wohlfall, das zu sagen, aber es wäre zumindest eine Frage, die man auch als Strategie hätte wählen können. Wer das macht, ist die Verteidigung Wohlleben zum Teil, aber eben auch nur in Bezug auf die Tatwaffe, die irgendwann zu Anfang einen Beweisantrag gestellt zur Frage, wie eigentlich die Cesca oder wo die Cesca in der Frühlingsstraße, im Brandschutt der Frühlingsstraße gefunden wurde. Und da eben auch wieder aufgezeigt, ohne ihnen jetzt dafür zu viel Credit geben zu wollen, aber dass es da auch wieder sozusagen Teile der des Brandschutzes gab, die nicht bewacht wurden, nicht durchgehend bewacht wurden. Und da legen natürlich solche Szeneanwälte dann auch gerne den Finger rein. Und dann auch wieder kann ich nur das aufgreifen, was die Kollegen hier gesagt haben, ist natürlich fatal, dass solche Flanken dann eröffnet werden. Aber man muss es leider so hinnehmen.
Ganz kurz, gerade zu der Waffe, ist nämlich, das ist wieder so ein typisches Beispiel. Der sächsische Untersuchungsausschuss hatte neulich diesen Polizeischüler vernommen, der die Waffe gefunden hat. Also es ist so, an dem Montag wurde eine Polizeischülerin abgestellt, die sollten den Brandschutt durchsuchen. So ein Riesenberg, und dann haben die also den ganzen Tag über die Dinger da Stück für Stück rausgenommen und geguckt, ob es wichtig oder kommt es in den Müll und so. Und der Polizeischüler, der diese Waffe gefunden hat, der war ganz stolz darüber und hatte gesagt, ich werde jetzt das erste Mal überhaupt dazu befragt. Ich bin nie dazu vernommen worden. Also ich meine, es wäre ja auch, würde ich jetzt mal sagen, vom Ermittlungsansatz her wichtig, dass zumindest das BKA sich vielleicht mal, wenn es die Ermittlungen führt, sich den mal vorlegt und soll mal sagen, wo haben sie die Waffe gefunden? Lag die oben drauf? Lag die am Rand oder so? So wie er es beschrieben hat, hatte er gedacht, es sei ein Rohr, weil es ziemlich weit unten in diesem Schuttberg lag, weshalb auch erst kurz vor Einsatzende, also als sie fast fertig waren, diesen Berg abzutragen, da hat er also irgendwo gedacht, das ist ein Rohr und zieht daran, und dabei hing die Waffe dran. Ja. Und da war er dann ganz stolz, dass er die gefunden hat, obwohl er es ja da noch nicht wusste. Er hat ja mitbekommen, es ist eine Waffe. Das war ja dann später erst. Er hat dann auch wohl irgendwie, hat er dann gezeigt, da dem Ausschuss so eine Mappe angelegt mit allen Zeitungsausschnitten über die Cesca und so, weil er war der ihn gefunden hat. Aber das ist wieder der Punkt, wa? Die Leute sind nie befragt worden, was da abgelaufen sind, auch genau wie die Feuerwehrleute nie befragt worden sind hier in Thüringen, was denn da eigentlich, wie dieser Tag ablief. Ja. Und dann entstehen natürlich, dann heißt es, ja, der Brandschutt ist ja da über Nacht nicht bewacht worden, dann wird den einer aufgeschmissen haben. Ja. Wenn es der Vater List schreibt, war sowieso der Mossad, der darauf geschmissen hat. Ja.
Ja, also das ist ja eine Parallele, die sich so in den letzten Monaten auch so zugespitzt hat in den unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen in Baden-Württemberg, sehr auffällig. Da auch nochmal im Besonderen der Fall Heilig, wo dann ja auf einmal ein Auto, das Auto, in dem er verbrannt ist, und da tauchen Sachen auf, die irgendwie nicht gesichert wurden. Ich finde das ja schon auffällig, dass wir in diesen Fällen, und das ist sowohl Sachsen als auch Baden-Württemberg als auch Thüringen, für Nordrhein-Westfalen kann ich es nicht so wirklich gut beurteilen, aber dass die polizeilichen Ermittlungen entweder, das wäre eine Frage, so verengt waren, dass man nach rechts und links nichts gesehen hat und einfach auch nicht auf die Idee gekommen wäre, es anders zu machen. Oder wir sitzen zwischenzeitlich manchmal in diesem Untersuchungsausschuss und denken uns so, dass wenn das immer so ist, dann wundern wir uns über die Aufklärungsquote. Also es ist sehr diffus gerade, aber da würde mich ihre Theorien, also ist das tatsächlich ein Problem der Verengung der Ermittlerinnen und Ermittler, oder wo sehen Sie da den Ansatzpunkt, dass das so läuft? Oder ist das einfach wirklich schusselig? Sind die unterbesetzt? Oder
eine Verschwörung ist ja immer dann, sozusagen, ist eine Verschwörung, wenn man davon ausgeht, dass es eine übergeordnete Ebene gibt, die das gesteuert hat. Und das können wir, glaube ich, konstatieren, gibt es nicht. Wenn man sich die Ermittlungen vor 2011 anschaut und sich anschaut, warum es an den verschiedenen, also zu den, ich beziehe mich jetzt nur auf die Morde, an den verschiedenen, sozusagen, Orten immer wieder ähnliche Fehler gegeben hat, also eine krasse Verengung auf, sozusagen, Opferumfeld, Beziehungstaten, türkische Mafia, PKK, Drogenschmuggel im Fall von Enver Şimşek zum Beispiel, dann kann man schon sagen, natürlich, dass die BAO Bosporus, die ja irgendwann diese Ermittlung übernommen hat, in Nürnberg sozusagen sich sehr verengt hatte. Und wenn man sich einmal auf eine Ermittlungsrichtung festlegt, dann muss da ja auch was dran sein, weil man hat da irgendwie Ressourcen und so weiter. Ich glaube, das ist so diese Fahrtabhängigkeit, die kennen wir alle auch aus unseren eigenen Jobs. Aber dies ist bei der Polizei nochmal krasser, weil das natürlich auch eine hierarchische Organisation ist, in der nicht viel Widerspruch geduldet wird. Und eine Organisation, die sich auch ihren eigenen Rassismen eben nicht stellt. Also wir haben das... Ich will es nur noch einmal erwähnen, weil das oft in diesen Diskussionen, gerade wenn man mit investigativen Journalisten zusammensitzt, viel zu kurz kommt, weil wir alle nach der Smoking Gun suchen. Den einen Beweis, den einen Verfassungsschützer, der alles wusste. Ich übertreib's jetzt. Ja. Aber die Smoking Gun ist ja im Grunde der Rassismus der bundesdeutschen Gesellschaft. Also, dass wir sozusagen rassistische Ermittlungen an allen Tatorten finden, hat nichts mit einer sozusagen übergeordneten Ebene zu tun, sondern dass diese Gesellschaft eben von bestimmten Bildern durchdrungen ist, von bestimmten Vorurteilen, die sich natürlich auch in Behörden wiederfinden. Ob nun da besonders doll oder besonders wenig, aber eben besonders fatal, weil das eben Funktionsträger, Amtsträger, Menschen sind, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind und eben auch für die Sicherheit von Minderheiten.
Die rassistische Komponente ist das eine, aber gerade bei der Frage Kiesewetter und auch dem 4.11. spielt ja Rassismus erstmal keine Rolle bei der Verengung. Deswegen nochmal da das Nachhaken.
Ich glaube, die Antwort sitzt auf verschiedenen Ebenen. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, das hat Eva Högel ja auch gesagt und dafür im Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg, wo sie ausgesagt hat, durchaus Kritik geerntet, weil sie von einem strukturellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden gesprochen hat. Wenn wir uns den Fall Florian Heilig anschauen, da sieht das anders aus. Da ist die Erklärung für mich wieder eine andere. Da ich nicht weiß, ob Sie den Fall kennen, würde ich ihn mit 2, 3 Sätzen skizzieren. Florian Heilig ist vor 2 Jahren im September, also 2013, in seinem Auto in Stuttgart verbrannt. Das, was diesen Tod so besonders macht und den Zusammenhang mit dem NSU-Komplex rückt, ist, dass er an diesem Tag beim Landeskriminalamt vorgeladen war, um nochmal über sein angebliches Wissen zum NSU zu sprechen. Florian Heilig war zu Zeitpunkt seines Todes 19 und hatte vor dem 4.11. gesagt, er wisse, wer Michelle Kiesewetter ermordet hat. Das hatte er 2 Schwesternschülerinnen gesagt, in der Klinik, in der er damals gearbeitet hat. Seine Chefin hat dann nach dem 4.11. sich an die Polizei gewandt. Jetzt ist dieser ganze Komplex Heilig ein Fall für sich mit seinen Bezügen. Ich glaube, dass die Äußerungen zum NSU nicht belastbar sind, aber wir sind bei der Frage, wie gingen die Behörden damit um? Und ich glaube, auf der Ebene sind wir tatsächlich bei Desinteresse und Unfähigkeit. Die Ermittlungen lagen damals bei der Polizei in Stuttgart und bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Und der Staatsanwalt, der zuständig war, hat quasi innerhalb von 24 Stunden an diesem Fall den Knopf gemacht. Warum? Weil die Ermittler sagten, wir sehen keinen Anlass, an ein Fremdverschulden zu glauben. Wir haben keine Indizien für Fremdverschulden. Und damit hat er gesagt, damit sind meine strafprozessualen Mittel am Ende und Schluss. Das wussten die aber noch an diesem selben, am selben Tag, wussten die von den Kollegen LKA, Achtung, Bezug Rechtsextremismus, Bezug NSU, möglicherweise wichtiger Zeuge. Das hat alles nichts genutzt. Und wir haben inzwischen, mein letzter Stand war, 3 Disziplinarverfahren gegen Beamte aus der Polizei in Stuttgart, weil die einfach so wahnsinnig schlampig ermittelt haben. Also dieses Auto, das hätte noch am nächsten Tag verschrottet werden sollen, mit Beweisen, die man da drin noch gefunden hat im Nachhinein. Das wurde nur durch die Familie quasi gerettet, indem sie es vorher abtransportiert haben. Viele Punkte wurden überhaupt nicht ausgeleuchtet. Da, glaube ich, ist es wirklich Ignoranz. Bei den Verschwörungstheorien glaube ich auch nicht an eine zentrale Stelle, die in Deutschland steuert, wer in der rechten Szene bitte welche Tat zu vollbringen hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum wurden so viele Akten geschreddert? Und gibt es möglicherweise, wenn wir über Verschwörung sprechen, nicht auf einer staatlichen Ebene übergeordnet, sondern vielleicht auf einer geringeren Ebene sowas wie ein Verdeckungsinteresse? Weil man, und da sind wir dann bei der V-Mann-Problematik, gemerkt hat, jetzt wird's brenzlig für uns. Jetzt hängen da Karrieren, Bezüge, die ganz lapidaren alltäglichen Dinge dran, so dass man dann angefangen hat, sich selber, vielleicht auch die eigene Behörde zu schützen. Das ist immer wieder eine Überlegung, die ich anstelle. Warum wurden diese Akten geschreddert? Da muss ja was drin gestanden haben, was nicht an die Öffentlichkeit soll.
Genau, zu den Verschwörungen, da wollte ich auch noch was zu sagen, aber kommen wir mal kurz erst nochmal zum 4.11. Das Problem bei dem 4.11. ist natürlich bei den Ereignissen des 4.11., dass deren Dimension uns allen ja auch erst im Nachhinein bewusst geworden sind. Das muss man natürlich auch so sehen. Ich meine, wer damals tatsächlich an diesem 4.11. schon bekannt gewesen, welchen Hintergrund das alles hat, dann wäre, hoffe ich mal jedenfalls, da auch viel mehr Sorgfalt darauf verwandt worden, mit den Tatorten umzugehen. Vielleicht ist es tatsächlich, hat es auch was mit Ignoranz zu tun und auch mit, es war Freitagnachmittag. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass hier in Thüringen dann sich überlegt wurde, also ehe wir jetzt hier diese Straße absperren und zig Leute hier aufbieten, dann schleppen wir das Ding jetzt einfach ab in eine Garage und dann stellen wir da 2 Leute hin, 2 Kriminaltechniker oder 3 von einer Tatortgruppe, die holen dann da die Sachen raus und dann habe ich nicht so viele Leute, denen ich jetzt hier irgendwelche Überstunden überhelfen muss. Vielleicht war das der Grund. Vielleicht war aber auch der Grund, dass dort eine Polizeiführung im Einsatz war, die überfordert war mit dieser ganzen Aktion, die vielleicht auch glaubte, das ist jetzt ein großes Ding und das behalten wir jetzt selbst in der Hand und werden das jetzt mal selbst hier zu Ende bringen. Es gab ja durchaus die Stimmen, das haben ja auch schon die Kriminaltechniker uns gesagt im Untersuchungsausschuss, es gab ja durchaus die Stimmen, die gesagt haben, mittendrin, also das ist hier ein Ding fürs BKA, da sind wir viel zu klein für oder zumindest fürs LKA, aber das ist jetzt keine Sache der Polizeidirektion Gotha mehr hier oder Polizeidirektion Eisenach. Das muss irgendwie aufgeklärt werden, denke ich. Und genauso eine Unterschätzung und Überschätzung und Fehleinschätzung hatten wir eben auch in Zwickau. Und natürlich war da ein Brand, da war das halbe Haus in die Luft geflogen und dann hatte man das sehr professionell von der Feuerwehr, da durfte die Feuerwehr nebenbei gesagt rein. Aber da, anders als ins Wohnmobil, da durften die ja nicht rein, da wurden ja auch noch die Fotos weggenommen, die sie gemacht haben. Aber egal, in Zwickau war die Feuerwehr drin, hat gesagt, also wir müssen das Haus jetzt hier absichern und wir schmeißen den ganzen Schutt auf die Straße und da bleibt er erstmal liegen. Ob dieser Tatort gut tatsächlich jetzt rund um die Uhr nicht bewacht wurde, das kann durchaus sein, aber auf jeden Fall war da häufiger sicherlich die Polizei auch vor Ort. Und als man dann die Dinge mitbekam, die dahinter steckten, das war ja dann schon am Freitagabend gewesen sein. Da denke ich mal, dass man auch da am Wochenende schon ein bisschen anders mit der Frühlingsstraße umgegangen ist. Da müssen auch die Sachsen irgendwie rausbekommen. Es ist eben so viel offen und es ist eben eine Frage, war es eine Fehlleistung der Polizei, war es wieder nur eine Fehlleistung, wie wir auch nur eine Fehlleistung bislang ja immer hatten beim Verfassungsschutz, oder steckt da wirklich ein System dahinter, irgendeine Absprache, womit wir eben bei den Verschwörungen wären? Ich sage immer, wir haben es eigentlich in diesem Fall mit zwei Verschwörungen zu tun. Wir haben zum einen diese rechte arische Bruderschaft, die sich verschworen hat, um hier Morde zu begehen und Migranten mit dem Ziel, Migranten zu vertreiben aus Deutschland und die Demokratie zu stürzen. Und wir haben die andere Verschwörung von Staatsbeamten, die im Nachhinein, nach dem Aufliegen, versuchen, alle Verwicklungen, indirekten oder mittelbaren Verwicklungen in diese ganze Sache zu vertuschen. Das ist ja schon angesprochen worden, dass der Verfassungsschutz selbst über die Akten zu bestimmen hat, die da an die Untersuchungsausschüsse gehen. Der Verfassungsschutz hat ja selbst, also im Bundesamt wurde ja sogar eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, lageorientierte Sondergruppe nannte die sich, die für die Ermittlungen die Akten zusammenstellte. Das muss man ja auch mal vorstellen. Einer an maßgeblicher Stelle saß übrigens gerade jener Lothar Ling, der da auch die Akten schon am 11.11. hat schreddern lassen. Also der Verfassungsschutz, das ist eben auch das Problem an diesen ganzen Ermittlungen. Der Verfassungsschutz war stets Herr über die Akten, stets Herr. Er konnte steuern und welche Erkenntnisse aus der eigenen Geheimdienstarbeit an die Ermittler herausgegeben wurden. Und das gipfelt ja letztlich, da sind wir dann wieder in Thüringen, an diesem Michael See, und jetzt heißt er Michael von Dolzberg, Neonazi in den 90er Jahren, der damals auch Fanscience, also so eine Neonazi-Magazine rausgegeben hat, wo dann auch ein Artikel drin stand, der sozusagen als Blaupause für den NSU war. Also da ging es darum, dass man also Zellen im Untergrund bilden soll, die dann Gewalttaten verüben und so. Und da hat er dann das BKA eine Anfrage an das Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt, was man denn so wisse über Michael See. Und da haben die dann über drei Seiten, ein recht interessanter Bericht, und da wird also daraus wird beschrieben, was der für eine Funktion hat, und wird zitiert auch aus diesem Fansein auch genau diese Passagen mit den Untergrundzellen. Dann steht noch drin, ja, also es könnte durchaus sein, dass das so eine Art Blaupause für den NSU gewesen ist. Ein Jahr später stellt sich raus, dass dieser Michael See V-Mann des Verfassungsschutzes, und zwar des Bundesamtes, gewesen ist, und der, so sagt es jetzt auch Michael See, dass er die Artikel, die er in diesem Fansein veröffentlicht hat, vorher immer seinem Verbindungsführer zum Redigieren vorgelegt hat. Das meine ich mit diesen mittelbaren Verantwortungen für das Entstehen rechter gewalttätiger Gruppen und rechtsterroristischer Gruppen, die eben der Verfassungsschutz auf sich geladen hat, indem er eben V-Leute dort unterstützt hat und hat wirken lassen in dieser Szene, die letztlich mit dazu beigetragen haben, dass das entstanden ist. Und dass man natürlich versucht, diese mittelbare Verantwortung so weit wie möglich von sich zu schieben, indem man dann eben auch Akten vernichtet und indem man auch den Ermittlern Informationen vorenthält, die möglicherweise wichtig sein könnten. Das spricht eben für diese Art von Verschwörung, die wir da haben.
So, wir könnten jetzt hier, glaube ich, noch mehrere Stunden referieren. Deswegen würde ich jetzt erstmal in das Publikum spielen, ob es Fragen gibt, Einwände, Einwürfe. Es ist ja nicht so, dass hier nicht auch Kompetenz im Publikum sitzen würde, die dazu was zu sagen hat. Und
ich habe eine Frage an Frau Kampf. Ich würde sehr gerne wissen, warum Sie den Prozess nicht mehr verfolgen.
Also ich verfolge mich nicht mehr für den Stern. Ich arbeite nicht mehr für den Stern.
Okay. Also warum ich diese Frage stelle, beziehungsweise sozusagen das anmerke, wenn es sozusagen um die Rolle der Journalisten geht, da kann man sich ja nur freuen, dass Herr Förster einen langen Atem hat und offenbar auch die Redaktion noch überzeugen kann, dass das Thema eine Relevanz hat, und er wird sicher Abende verbringen können, damit darüber zu reden, wie nervig das sein kann, Redaktion zu überzeugen, auch so ein ekelhaftes Thema aufzugreifen.
Es ist tatsächlich so, man muss immer viel reden, und dann wird auch immer wieder gesagt, ja, wie gesagt, ach, na ja, jetzt auch nicht so detailliert, und wir können ja mal wieder einen Übersichtsartikel machen, und dann macht man wieder einen Übersichtsartikel. Aber andererseits, es ist schon so, dass das Thema jetzt nicht völlig weggedrängt wird. Wir haben es ja oft, dass so Themen Konjunktur haben und dann verschwinden sie wieder und keiner redet mehr groß drüber. Das ist hier ja nicht so. Natürlich ist diese Berichtsdichte nicht mehr so wie am Anfang, aber das ist auch ganz normal. Aber das Thema ist nach wie vor durchaus in den Medien auch vorhanden. Mal kritischer, mal weniger kritisch. Durchaus, ja. Also man kann sicherlich auch abendelang über die Qualität der Berichterstattung und die Sicht verschiedener Journalisten auf die ganze Sache reden. Aber das müssen wir jetzt gar nicht tun. Auf jeden Fall ist das Thema da. Und ich meine, es gibt auch genug Leute, die sich dafür interessieren, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt so eine Lesereise durch Brandenburg gemacht, da war ich in so kleinen Städten, ja. Brandenburg hat ja auch sehr kleine Städte. Da ist er dann auch nicht voller als hier. Also das ist dann schon ganz gut gefüllt, aber auch wenn da bloß 15 Leute kommen, muss ich mal sagen, also irgendwie abends um 20.15 Uhr oder um 19 Uhr kann man sich auch anders beschäftigen in so einem kleinen Ort. Da kann man nämlich dann auch die Jalousien runtermachen, aber es kommen eben immer noch Leute, die sich dafür interessieren und wo man dann auch weiß, die reden auch mit ihren Bekannten darüber. Also das Thema ist, das ist noch da in der Gesellschaft. Und das finde ich ganz, ganz interessant und spannend und auch ganz neu vor allen Dingen. Also, dass sich das wirklich über so eine lange Zeit gehalten hat und dass da die Leute auch immer noch fragen, das ist ganz wichtig.
Von der Zeitung, für die ich jetzt arbeite, die nämlich der Süddeutschen Zeitung, sitzen 2 Prozessbeobachter jeden Tag in dem Prozess. Also es ist ja nicht so, dass das nicht mehr geschieht. Und das finde ich schon erstaunlich. Ich hätte das nicht erwartet. Ganz aktuell sitzen wir an einer ganz langen Recherche, nämlich genau, weil diese Fragen ja jetzt ja wieder drängender werden. Also die aktuellen Entwicklungen im Bereich Rechtsterrorismus, wie ich es nennen würde, also ich würde von Terrorismus sprechen, wenn wir über 600 Angriffe auf Asylbewerbereinrichtungen, Asylbewerber und ihre Unterstützer haben, dann ist das rechter Terror, auch wenn es vielleicht juristisch anders zu greifen ist, diese Verknüpfung herzustellen und da auch den Hintergrund zu haben und das im Blick zu haben, was Anfang der 90er Jahre passiert ist und in welchem Umfeld sich der NSU radikalisiert hat und diese Bezüge herzustellen, ohne das jetzt gleichzusetzen oder gleichsetzen zu wollen, das sind Dinge, mit denen ich mich aktuell beschäftige, also mit der aktuellen Entwicklung und zwar sehr intensiv. Also das Interesse ist da und NSU hängt da wie ein sozusagen das grauenvollste Beispiel, das wir haben über diesen aktuellen Recherchen. Und um das auch nochmal zu sagen, also das furchtbar sowas aussprechen zu müssen, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis wir da auch Tote haben. Also wir können vom Glück reden, dass noch keine Leute zu Schaden gekommen sind in diesen Brandanschlägen. Also von den direkten Gewalttaten, natürlich gibt es da auch furchtbare Körperverletzungsdelikte etc. Aber das, was ich beobachte, ist, dass auch die Ermittlungsbehörden da jetzt auch wieder hilflos sind. Also wir sprechen vom Terror von nebenan, der im Grunde wo man nicht präventiv einwirken kann. Es kann immer und überall passieren. Niemand, nicht mal Nazis sind zu blöd, Molotow-Cocktail zu bauen. Also leider. Gerade weil es eben ja die große Frage ist, welche organisierten Strukturen stehen da eigentlich hinter. Und da halt jetzt hinzugucken. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr erlauben, da nur so den Blick streifen zu lassen, sondern da müssen wir wirklich ran.
Danke, Frau Kampf, gerade für diesen letzten Hinweis, denn die Frage stellt sich schon, ob nicht unerkannt gebliebene kriminelle oder terroristische Strukturen im rechten Milieu jetzt da schon wieder dabei sind bei diesen Ausschreitungen, die ja teilweise auch als sehr professionell organisiert schon auch daherkommen. Ich habe mal eine Frage vielleicht an Sie alle drei, als Sie ja gesagt haben, es auf der einen Seite ist da, wie gesagt, es sind die Nazis, die da ihre feindlichen und rassistischen Motive verfolgen. Auf der anderen Seite die Frage nach der Verstrickung staatlicher Behörden und dieser Frage, die eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Ich war gestern auf einer Veranstaltung in Frankfurt, die war sehr gut besucht, die eigentlich immer davon ausgehen, ja, da hat der Staat irgendwie drinne gehangen. Und gestern war auch Clemens Binninger mit mir zusammen auf einem Podium, der auch nochmal gesagt hat, es ist so schlechterdings unwahrscheinlich oder unrealistisch davon auszugehen, dass bei so viel Verfassungsschützern, die im doch im sehr nahen Umfeld zu den Dreien und ihren Unterstützern angesiedelt waren, dass man da wirklich nichts gewusst haben will. Und der Lackmusfall oder der schlimmste Fall in der Beziehung ist ja Hal Yozgat in Kassel, über den wir da gestern in Frankfurt geredet haben, weil da, also ich habe lange überlegt, ob ich das sage, aber ich habe es gestern in Frankfurt gesagt, und jetzt sage ich es ja auch, liegt ja der Verdacht des betreuten Mordens doch irgendwo schon relativ nah, ne? Und das hat auch Clemens Binninger gestern gesagt, der ist ja ausgebildeter Polizist und ein sehr guter Kriminalist auch, der hat gesagt, das gibt's eigentlich nicht. Der Temme erfüllt ja eigentlich alle Merkmale eines Tatverdächtigen, also Täterwissen, Anwesenheit am Tatort, ne? Und wir haben ja auch in Kassel wieder das Problem, dass es keinerlei Spuren, keine direkt zuordnenbaren Spuren auf Mundlos und Böhnhardt gibt. Also keine DNA-Spur, keine sonstigen Hinterlassenschaften am Tatort. Und Ja, das ist deswegen, denke ich, ein ganz zentraler Fall. Und wenn man den mal aufklären könnte, dann hätte man vielleicht auch mehr über den Rest gewusst. Also beim Fall Kiesewetter ist es ähnlich, aber wie sehen Sie das? Und haben Sie sich in Ihren Publikationen oder in Untersuchungen auch speziell mit diesem Fall befasst?
Also ich würde mich Ihnen da anschließen. Wenn man diesen Fall mal aufklären würde, wäre das schön. Aber wer Temme einmal in der Zeugenvernehmung erlebt hat, der weiß auch, dass dieser Mann sich nicht mehr von seiner Leier, ich habe nichts gesehen und ich bin doch eigentlich das Opfer und ich bin doch eigentlich ganz lieb und ich wusste ja von nichts und ich hatte private Probleme, also davon abbringen lässt. Die Hoffnung war ja, dass man ihn mit all den Dingen, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Nebenklageanwälte in dem Fall da ausgegraben haben, ihn sozusagen immer weiter in die Enge drängt. Und ich glaube, man hat, was man konstatieren kann, und das konnte man aber im Grunde auch schon nach dem Untersuchungsausschuss im Bund, dass natürlich das Temme lügt. Also das ist ja gar kein Zweifel mehr dran. Nur richtig wirklich weiter ist man nicht. Also man hat sozusagen, man hat die verhinderte Aufklärung seitens Bouffier und des Landesamts für Verfassungsschutz. Man hat die Polizei in Kassel, die völlig frustriert sind immer noch, also die damals sozusagen auch ja gegen Temme als Tatverdächtigen ermittelt haben und dann gehindert wurden, seine Quellen zum Beispiel zu vernehmen. Man hat da große Fragen, aber dass die Frage des Malaufklärens, also ich bin da so über Ihre Formulierung gestolpert, es ist absolut schwierig, da weiterzukommen. Und ich weiß nicht, was es noch braucht. Also ich finde, in dem Fall hat man die größten Fragen, man hat aber auch die deutlichsten Hinweise auf Vertuschung und auf offensichtliche Lügen.
Ja, der Kasseler Mord ist ja aus verschiedenen Gründen wirklich was ganz Besonderes, muss man ja sagen. Es ist der letzte Mord, der mit der Cesca begangen wird. Er ist, wenn man jetzt die Eskalationsstufen, also wenn man jetzt die Morde mal so betrachtet, vom Risiko her entdeckt zu werden, ist das die allerhöchste Stufe, die man erreichen kann. In einem vollbesetzten Internetcafé neben drei Fernsprechzellen, die besetzt sind, wo Leute drin sind. Dann auch noch als Krönung auch noch der Verfassungsschützer, der da hinten sitzt. Und dann vor allen diesen Leuten bei offener Tür zur Straße hin, den Mann an der Theke dort mit Kopfschüssen zu richten. Also das ist wirklich das höchste Risiko, was man eigentlich gehen kann. Und dann kommt noch hinzu, dass auch, das ist ja auch das Besondere an diesem Fall, es ist ja der zweite Mord innerhalb von 4 Tagen. Kurz vorher ist ja in Dortmund der Mord, sonst waren ja immer größere Abstände, mal sogar ein paar Jahre, dann waren auch ein paar Wochen dazwischen und so. Und hier ist es also innerhalb kurzer Zeit 2 Morde und dann eben vor allen Dingen noch der hier. Und dann hat der Temme, es ist durchaus denkbar, muss ich mal sagen, dass dem Temme da auch eine Falle gestellt wurde, dass er dorthin gebracht wurde, aber nicht wegzudiskutieren, also dorthin gelockt wurde sozusagen zu der Tat. Vielleicht hat man ihm auch gesagt, komm mal dahin, also da wirst du was erleben und so. Ich meine, nicht wegzudiskutieren sind natürlich die Verbindungen, die dieser Verfassungsschützer hatte zu Rockergruppen, auch zu Rechtsextremen in diesen Rockergruppen. Viel schlimmer ist ja eigentlich auch die Frage, wie kann eigentlich so einer mit so einer, nicht nur mit der Vergangenheit, dass er mal als Jugendlicher Mein Kampf beschrieben hat, sondern offensichtlich hat diese Gesinnung, diese rechte Gesinnung ja angehalten, auch noch zu der Zeit. Wie kann so einer in Staatsdiensten sein, noch dazu in so einer Behörde und dann auch noch mit Rechtsextremismus betraut, also mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus betraut sein? Das ist eigentlich auch eine Frage, die noch geklärt werden muss, finde ich.
Ich kann zum Fall Temme selbst nichts sagen, weil ich mich mit dem nicht intensiv genug beschäftigt habe. Sicher nicht so gut wie die Kollegen, aber die Frage, die gerade im Raum stand, war ja, wie gehen wir mit der Entwicklung um, die wir gerade beobachten? Ich habe schon den Eindruck, dass man nochmal darüber nachdenken muss, denn der Kampf hat es gerade versucht, wie man rechten Terror definiert. Also es gibt eine ganz klar strafrechtliche Definition, Bildung einer terroristischen Vereinigung. Aber die Frage ist ja, braucht es so ein Netz, eine eng umrissene Gruppierung, die sich möglicherweise noch einen Namen gibt, um Terror zu verüben? Und wenn man die Zahl der Anschläge sieht und nicht nur jetzt auf die Asylunterkünfte oder auch auf Asylbewerber, sondern auch in Köln auf die Kandidatin, auf Frau Reker, dann ist das ja schon etwas, wo ich sagen muss, da müssen wir den Blick wieder weiten. Warum? Wir hatten den Fallanalytiker vom Landeskriminalamt in einer der letzten Sitzungen, der 2007 dieses Profiler als Profiler gesagt hat, wie seine Einschätzung ist zu dem Fall. Der sagte jetzt, wäre es fast eine Punktlandung gewesen, wenn wir das richtige Feld getroffen hätten, also Rechtsextremismus. Ansonsten hat alles gestimmt. War die Frage, warum haben sie das denn ausgeschlossen? Sagt er, es war bis dahin kein Anschlag von Rechtsextremisten auf Polizisten bekannt. Er hat dann noch gesagt, wir haben es gegoogelt. Wir haben nichts gefunden. Daraufhin wurden eben mehrere Fälle vorgehalten. Darauf sagte dann, ja gut, dann haben wir vielleicht nicht gut genug recherchiert. Aber das ist dann Hanebüchen.
Vielleicht kann man noch einmal sagen, das ist auch der Mann, der geschrieben hat, es kann kein sozusagen deutscher Täter sein, weil es sozusagen dem Wesen des Deutschen widerspricht, zu morden. Und das sei ja etwas, was sozusagen bei den Türken ja viel, also so hat das nicht genau, aber so, ich spitze jetzt etwas zu, aber es war ungefähr in die Richtung. Der gleiche Mann hat das also in dieser Analyse niedergeschrieben. Was man von diesem Menschen halten kann, kann man sich, glaube ich, denken.
Also wenn tatsächlich das, was er gesagt hat, für die gesamte Polizei gilt, nämlich wir haben das gar nicht in Betracht bezogen, weil das aus unserer Sicht mit dieser Einschränkung damals überhaupt nicht zur Debatte stand und wir müssen uns immer nach dem Wahrscheinlichsten richten, dann frage ich mich, was müssen wir daraus lernen für jetzt? Also wie müssen wir den Blick dann weiten? Wo dürfen wir keine Scheuklappen haben? Es gibt diese ganzen Netzwerke, Blood and Honor ist verboten worden, das hört doch nicht auf, nur weil es plötzlich illegal ist. Diese Strukturen existieren weiter. Hammerskins. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen ist ein Hammerskin gestorben an Krebs, aber da war es wohl wirklich Krebs und kein seltsamer Todesfall wie bei Thomas Richter mit der nicht erkannten Diabetes. Dieser Mann steckte im Aufbau von Hogesa, also Hooligans gegen Salafisten. Da gibt's ja auch wieder eine Szene-Durchmischung, nicht nur organisierte Kriminalität und Rocker, sondern auch Hooligans und diese rechte Szene. Das alles wird immer durchlässiger und dadurch aber auch weiter vernetzt. Was nochmal viel mehr die Frage steht, wo genau muss man denn hinschauen? Das Pikante an diesem Rechtsextremist, dem auch Kontakte Richtung NSU nachgesagt wurden und der den Versand, den Patria-Versand übernommen hat, kurz nachdem dort die einzige Bekenner wie DVD an eine rechte, sozusagen in Anführungszeichen rechte Institution ging, dieser Mann war, wie man jetzt weiß, V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Und da stelle ich mir wieder die Frage, wie gehen wir mit V-Leuten um? Also es gab ich glaube auch in dem Abschlussbericht des ersten Thüringer Untersuchungsausschusses steht drin die Zeugenaussage, dass Tino Brandt, also führende Figur im Thüringer Heimatschutz, 200.000 Mark für Spitzeldienste bekommen hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war auf die Nachfrage, was ist denn mit dem Geld passiert, gähnende Leere bei den Verantwortlichen. Wie kann das sein?
Ja, schönen guten Abend. Alle diejenigen, die meine Person noch nicht kennen, aber ich glaube, das schließt sich fast aus in diesem Kreis. Mein Name ist Michael Menzel und ich bin der rigide Einsatzführer, Herr Förster, der diesen Einsatz geführt hat.
Ich kenne Sie.
Ich will vielleicht ein kurzes Vorwort machen, damit es auch vielleicht richtig eingeordnet werden kann. Wo die Untersuchungsausschüsse eingerichtet worden sind, beziehungsweise auch der zweite, war ich eigentlich recht froh, weil im ersten Untersuchungsausschuss ja de facto geendet hat mit der Vernehmung meiner Person und aufgrund, ich sag's mal so, der zeitlichen Arabeske, die da war, bestimmt viele Fragen zum 4.11. gar nicht beleuchtet werden konnten. Insofern ist der Untersuchungsausschuss jetzt zum 4.11. für mich praktisch nur eine logische Schlussfolgerung. Ich bin ganz nah bei Ihnen, wenn Sie da sagen, die Behörden haben eine Verpflichtung zur Aufklärung. Und im Prinzip ist meine Person auch so positiv nach wie vor noch eingestellt. Gleichwohl, muss ich damit auch sagen, ist das, was Sie sagen, Herr Förster, von mir natürlich nicht zu tolerieren. Nicht, weil der Angriff rigider Polizeiführer vielleicht jetzt im Raum steht, sondern weil Sie einfach Sachen als Fakt behaupten, die klar falsch sind. Und es ist Ihre journalistische Verantwortung, diese Fakten entweder auch so darzustellen, dass sie momentan noch nicht bewiesen sind oder als Fakt dann eben auch dafür gerade zu stehen. Wenn Sie sagen, die Feuerwehr war nicht im Wohnmobil, ist das falsch. Das ist falsch. Feuerwehr war im Wohnmobil. Wenn Sie sagen, die Bilder sind weg, falsch. Man braucht mich nur fragen. ich sag's nochmal, ich bin ja noch nicht gefragt worden. Wenn Sie sagen, der nimmt da einfach Bilder weg, falsch. Ich habe eine Verpflichtung laut Gesetz nach § 96 StPO, es zu tun. Ich habe überhaupt keinen Ermessensspielraum. Die Juristen hier in der Raum werden das vielleicht bestätigen können. Ich will das jetzt nicht in einzelnen Punkten machen. Ich will damit sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass man solche Fragen beleuchtet, dass man hinschaut, gerade in Thüringen, weil ich mich schäme. Ich habe 78 Überfälle bearbeitet als leitender Polizeibeamter. Und ich habe an diesem Freitag nicht das Gespür gehabt, nach Hause zu gehen. Vielleicht darf ich das auf dieser emotionalen Ebene Ihnen beantworten. Ich stand vor einer Krebsoperation und habe die verschoben. So viel vielleicht zu meinem Bedürfnis, am Freitag nach Hause zu gehen. Aber eins darf ich auch versichern. Manchmal stelle ich mir die Frage, warum tun wir das? Ich habe einen Ethos. Ich habe eine Berufsauffassung, eine Berufsehre und ich höre mir viele Sachen auch an. Ich gehe auch gerne zur Radio Frei, war ich, glaube ich, vor 14 Tagen gewesen und stelle mich den Fragen, weil ich glaube, dass da nur auch eine Beantwortung oder ein Blick in die Neutralität dann gewahrt bleibt, wenn man alle Meinungen auch zulässt. Sie sagen sinngemäß, da sind Spuren vernichtet worden. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass aus der Forensik heraus die Frage durchaus sehr differenziert zu beantworten ist. Es ist unstreitig, dass das eine oder andere sich aus dem Blickwinkel von Ihnen mit einer Frage ergibt. Aber Sie müssen mir auch die Chance lassen, dass ich diese Fragen beantworten kann. Und bis jetzt bin ich nicht im Untersuchungsausschuss gewesen. Und der Blick, das gilt auch für die TA, für den Herrn Mutra hier anwesend, ist, dass alle Aussagen de facto wie ein Fakt hingestellt werden. Das auch nochmal zu sagen, da hat der Herr Wiesner im ersten Untersuchungsausschuss, glaube ich, in Berlin gesagt, Herr Menzel hat mit mir am Freitag telefoniert. Mittlerweile ist, glaube ich, hoffentlich klar, dass wir am Freitag nie telefoniert haben können. Ich bitte da einfach ein Stück weit um Fairness. Zweite Geschichte, ich möchte mich nicht weiter äußern, weil ich eben mit dem Ausschuss noch nicht vernommen worden bin. Ich könnte jede einzelne Ihrer Fragen, denke ich mal, zur vollsten Zufriedenheit beantworten. Aber das ist jetzt nicht die Veranstaltung. Frau Hempfling, die Verengung als Ermittler, das hat mir wehgetan. Und zwar, weil ich als Verantwortlicher der Polizei, als ranghoher Offizier, vor meiner Truppe stehe. Und wir haben ja nicht den ersten Überfall gehabt in meinem Zuständigkeitsbereich. Sie wissen, dass die namensgleiche BAO-Trio im Grotacher Bereich ebenfalls vorher für ganz Thüringen die Ermittlung übernommen hat, um sehr intensive, vorbestrafte, mehrfach vorbestrafte Täter, die durch ganz Thüringen gereist sind, Überfälle gemacht haben, zu ermitteln. Auch das ist gelungen beim Landgericht Erfurt verhandelt. Und wir haben uns das nicht einfach gemacht, gerade bei dem Überfall in Arnstadt die Spuren nicht zusammenzutragen. Und wenn Sie reingucken am 4.11., warum man ermittelt worden ist oder warum die Täter, ich hätte gesagt, vielleicht sich in ihrer Handlung eingeengt fühlten oder was da auch immer eine Rolle spielte. Wir haben Fahndungselemente aufgesetzt für so eine kleine Stadt. Das ist ja wirklich eine kleine Stadt mit 13 Funkstreifenwagen zu fahnden, ist, glaube ich, ein Problem. Die Ermittlungen draußen vor Ort, und damit will ich es abschließen, ich glaube, dann wird auch klar, dass wir nicht stümperhafter gearbeitet haben, habe ich draußen deswegen für mich so beantwortet, dass ich reingefahren bin um 14 Uhr und 10 und habe zu meinen Leuten gesagt, ich glaube, wir sollten eine Soko aufrufen und sollten uns den Sachverhalt mal von ganz von vorne angucken. Und haben nicht am Freitagnachmittag die Koffer zusammengepackt. Rhetorisch gefragt, oder andersrum, nee, frage ich nicht. Wissen Sie, ich bin stolz drauf, dass wir die an dem 4.11. zum Stehen bekommen haben. Und die Frage, wenn Sie das immer so in die Hypothese ziehen wollen, was wäre passiert mit dem nächsten Überfall oder vielleicht mit der nächsten Planung? Ich will das nur noch mal an dieser Stelle gesagt haben, bitte geben Sie mir und den einzelnen Zeugen auch die Chance, es im Sachverhalt gesamt darzustellen. Danke.
Ganz kurz, ich hatte ja, es ist schön, dass Sie heute was dazu sagen und wir freuen uns alle schon sehr, glaube ich, auf Ihre Befragung im Untersuchungsausschuss. Wenn ich gesagt habe, dass Spuren vernichtet worden sind, dann habe ich lediglich die Kriminaltechniker zitiert. Und wenn ich gesagt habe, dass die Feuerwehrleute nicht rein durften, dann habe ich die Feuerwehrleute zitiert, die das nämlich so gesagt haben. Bis auf den einen, der dort drinnen Fotos machen durfte oder nicht durfte, sondern gemacht hat und dem dann die Kamera weggenommen wurde oder die Speicherkarte. Die Speicherkarte hat er dann gelöscht wiederbekommen. Das sind die Dinge, über die man mit Ihnen sprechen wird dann im Untersuchungsausschuss. Und es ist schön, wenn Sie das alles erklären können. Und so richtig freuen wir uns natürlich auch auf die Fotos, die Sie dann hervorzaubern.
Ist ja gut, dass Sie gekommen sind. Und man kann sich ja nur wünschen, dass noch mehr Leute aus den Behörden irgendwann den Mut finden, auch in die Öffentlichkeit zu gehen.
So, jetzt habe ich die tolle Aufgabe, zurückzukommen, hier wieder auf das Podium. Zunächst möchte ich mich erstmal bedanken über eine wichtige Sache, die Sie alle drei angesprochen haben, ist, was lernen wir eigentlich daraus und was machen wir eigentlich in der jetzigen Situation, wo wir wieder vor, und da würde ich Lena Kampf völlig recht geben, rechten Terror sprechen müssen. Was haben wir eigentlich gelernt aus NSU? Das ist für mich und für uns, glaube ich, teilweise relativ erschreckend, wie damit umgegangen wird und wie viel tatsächlich angekommen ist von dem, was wir in Untersuchungsausschussberichten geschrieben haben und was tatsächlich dann funktioniert. In journalistischer Richtung muss ich sagen, ich habe zumindest das Gefühl, dass sich bei bestimmten Berichterstattungen etwas getan hat. Es gibt nicht mehr diese ganz krassen rassistischen Berichte, ja, also es schreibt keiner, also ne, das muss man schon mal so sagen, das hat sich wirklich entwickelt. Das ist nicht überall wirklich gut, aber da gibt es eine Entwicklung, also von daher aber auch bei Lena Kampf bin ich auch bei Ihnen zu sagen, gab es da tatsächlich eine ausreichende Auseinandersetzung in der Medienlandschaft, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Das denke ich auch nicht. Aber unter der Political Correctness zumindest werden bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt. Aber unterschwellige Bilder gibt es natürlich nach wie vor, die da rassistisch sind. Mich würde zum Abschluss einfach noch interessieren. Erstens, wie glauben Sie in Ihren unterschiedlichen Bereichen, also einmal in Baden-Württemberg, Andreas Förster, der ja so ein bisschen so einen Überblick hat auch, wie geht es weiter? Wie bewerten Sie wie sollte auch der Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg? Baden-Württemberg hat sich ja am Anfang sehr schwer getan. Jetzt war ich doch sehr positiv überrascht darüber, dass Sie gleich gesagt haben, und in der nächsten Legislatur müssen wir das weitermachen. Das ist ja schon eine Entwicklung, die das genommen hat, die glaube ich relativ wichtig ist. Also wo geht es hin? Was muss vielleicht auch anders werden in den Untersuchungsausschüssen? Und auch eine Einschätzung zu dem Prozess. Also es gab ja vorhin schon so dieses, kann sein, dass es im Frühjahr vorbei ist. Und das würde mich so als Abschluss einfach noch interessieren, auch was Sie vielleicht an uns in den Untersuchungsausschüssen für Wünsche oder Anregungen oder tatsächlich auch Forderungen haben.
Ich bin sehr froh, dass es weitergeht in der nächsten Legislaturperiode, weil es gibt noch sehr, sehr vieles zu tun für den Ausschuss, für die Journalisten auch. Ich glaube, für die Journalisten wird es darauf ankommen, dass man sich noch stärker vernetzt, wirklich gezielt Rechercheaufträge und die Informationen noch austauscht. Wir reden über einen, davon bin ich überzeugt, vielleicht kein sofort terroristisches, aber dennoch ein sehr weit verzweigtes Netzwerk. Und dem können wir nur nachgehen, wenn wir uns auch vernetzen. Für den Ausschuss, glaube ich, muss man sagen, der Ausschuss ist stark gestartet, hatte dann auch das Glück, dass so viele Polizeipannen in Baden-Württemberg, gerade im Fall Florian Heilig, ans Licht gekommen sind durch seine Arbeit. Nach meiner Wahrnehmung hatte er dann jetzt ein Tief, wo die Frage Bereitschaft, die Frage Tiefe, der Frage Detailreichtum doch an manchen Punkten zu wünschen übrig ließ. Man sollte auch mal im Untersuchungsausschuss nochmal über Fragetechniken nachdenken, kann ich für die baden-württembergische Seite vielleicht sagen, aus Journalistensicht. In der nächsten Legislatur, wenn der Ausschuss kommt, der muss ja dann beschlossen werden, aber ich bin sicher, er kommt, wird es um diese Bezüge gehen. Auch Thüringen, Baden-Württemberg, da gibt es immens viel. Also da könnten wir jetzt noch eine Viertelstunde allein darüber reden, wie die Bezüge sind über Personen und Strukturen. Ich hoffe, es bleibt bei einer wirklich insgesamt doch breiten Koalition, die wir da hatten im Untersuchungsausschuss, und bin gespannt, wie sich dieser Ausschuss entwickelt, wenn die AfD in Baden-Württemberg in den Landtag einzieht. Es gibt Politiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es wird ein hoch zweistelliges Ergebnis sein, also 14, 15 plus. dann mal bin ich gespannt, wie sich das auswirkt. Da haben Sie mehr Erfahrungen, wie das hier in Thüringen ist. Ich bin gespannt, wie das in Baden-Württemberg sein wird. Für mich ist ganz klar, wir müssen dranbleiben. Und nicht nur NSU, sondern wir müssen auch eben diesen Übertrag machen in der Situation, in der wir jetzt stehen, wo in dieser Situation, in dieser Flüchtlingskrise, wird rechtes Gedankengut auch wieder hoffähig? Wo können sich andere anklinken? Ich höre bei meinen Gesprächspartnern, es trauen sich Leute wieder mehr aus der rechten Ecke. Und das halte ich insgesamt für gefährlich. Umso mehr müssen wir recherchieren und versuchen, wirklich die Fakten da ans Licht zu bringen und auch Position zu beziehen.
Ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss seine Arbeit aufnimmt, jetzt in diesem Monat. Es sind viele Fragen offen, gerade was das Verhalten und Vorgehen von Bundesbehörden anbelangt, weil ich denke, ganz wichtig ist, dass wir einen öffentlichen Druck, und den üben ja Parlamente aus und die üben eben auch die interessierten Bürger aus, dass wir einen öffentlichen Druck aufrechterhalten, dass da Behörden das Thema Rechtsextremismus so ernst nehmen, wie es nämlich wirklich ist. Das ist in den vergangenen Jahren leider nicht so ernst genommen worden. Deswegen haben wir all diese Folgen bis heute. Und da müssen wir dranbleiben, da müssen wir als Medien dranbleiben und da bleiben auch die Politiker dran, die Abgeordneten dran. Das finde ich sehr gut. Und ich denke auch, dass das noch recht spannend wird und dass vielleicht doch noch Dinge auch bekannt werden oder herauskommen, die die eine oder andere Frage dann auch beantworten. Oder zumindest sollten wir darauf dringen, dass die eine oder andere Frage beantwortet wird.
Ich kann mich da jetzt nur an meinen Vorredner anschließen. Also ich hoffe, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss nicht den 4.11. nochmal in der Gänze behandelt, wie es hier gemacht wird, weil ich glaube, sie machen das schon sehr gut. Und dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss eher das BfV in den Blick nehmen wird. Ich glaube, da muss man aber auch, müssen wir auch nochmal ein bisschen Druck machen. Ansonsten hoffe ich, dass wir bei all der Diskussion, ich sage es nochmal, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber wir tendieren dazu, und es ist auch ganz wichtig, natürlich zu Organisationsbezügen zu gucken im Bereich Rechtsextremismus, Vernetzung, auch Vernetzung über Landesgrenzen hinweg. Das sind, glaube ich, auch neuralgische Punkte, die ja, wo wir gelernt haben bei NSU, dass da eben auch der Austausch unter den Behörden ganz schlecht gelaufen ist. Aber das, was mir Angst macht, wo ich auch ein Stück weit irgendwie nicht weiß, wie man da rauskommt, ist es eben diese Leute, die vorher keinen rechten Bezug hatten und die trotzdem Asylunterkünfte anzünden. Also was passiert da eigentlich in den Köpfen? Wovon werden die getragen, wenn es da keine, sagen, rechten Netzwerke im Hintergrund gibt? Ob es sie gibt, ist sozusagen, ich würde es nicht, das ist immer, ist natürlich eine offene Frage, aber dass sozusagen ganz normale, in Anführungszeichen, Leute Gewalttaten gegen Asylbewerber und gegen Menschen, die sie für Asylbewerber halten und gegen Unterkünfte begehen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was man da noch machen soll. Das ist eine Entwicklung, die mir extrem viel Sorge bereitet.
Ja, für Thüringen lässt sich, ich habe das vorhin schon in der vorbereitungskurzen Runde gesagt, also die Demonstration in Rudolstadt am Sonntag zeigt relativ deutlich, dass aber eben auch jenseits dessen, was Lena Kampf gesagt hat, die Alten wieder hochkriechen. Wer dort marschiert ist, war das alte Umfeld Thüringer Heimatschutz und durchaus auch Leute, die ihnen Bezug zu diesen alten Strukturen haben, die dort mitgelaufen sind und einfach wieder da sind und auf der Straße sind. Und das ist, glaube ich, auch durchaus neben dem, dass wir eine Radikalisierung, wenn man das so nennen darf, der bürgerlichen Mitte, ich finde es immer doof mit der Mitte, aber um es mal so ungefähr einzuordnen haben und Leute sich da zur Selbstjustiz hingerissen fühlen, die man definitiv nicht dort einordnen würde. Von der Vergangenheit her. Das ist der andere. Naja, doch, aus deren Sicht schon.
Ja, genau, aber damit bestätigt man ja sozusagen irgendwie eine Berechtigung, die sie hätten, so hat zu handeln. Also da ist ja niemand angeklagt und deswegen kann man eine Selbstjustiz üben, sondern was ist eine, in meiner Wahrnehmung ein absolutes Fehlen von demokratischem Bewusstsein und Empathie.
Ja, nee, natürlich. Also das war jetzt definitiv aus deren Sicht gesprochen, ne? Also für die ist das.
Die Sicht würde ich halt
genau. Natürlich, aber
für den Diskurs.
Ja. Also völlig richtig, völliges Fehlen von Empathie. Aber ich finde, aus deren Sicht ist es halt eben genau das, was sie tun. Und das ist ja ihre Legitimation. Also nur um kurz zu verstehen zu wollen, auch wenn ich es nicht verstehe, aus welchem Hintergrund die handeln. So, fühlen Sie sich alle herzlich eingeladen, da hinten noch mit uns im Moment zu plaudern. Vielleicht über was Lustigeres als dieses Thema, aber vielleicht auch darüber. Dankeschön.